wenn du schaust, was heutzutage künstliche Intelligenz uns Konkurrenz macht in welchem Bereich, dann bleiben am Schluss einfach vor allem wieder nur die Persönlichkeitskompetenzen, Emotionales und Soziales. Das werden wir am Schluss können rationalisieren. Ja. Hingegen Wissensvermittlung und Wissensmanagement und Kategorisieren, Gruppieren und Ausrechnen, so Sachen analysieren, das kann künstliche Intelligenz immer besser. Mhm. Und mit dem werden wir nicht mehr punkten können. Mhm. Mit dem, was uns die Schule heute beibringt, können wir in der Zukunft, in den nächsten 20 Jahren, nicht mehr punkten vom Arbeitsmarkt.
Also vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zahlreichen, sage ich immer. Die haben mich noch ganz so schnell als Einleitung, einfach vor, kennen wir uns und so. Weil das gibt ja auch gerade ein Einstieg in die ganze Thematik schlussendlich, weil wir immer wieder miteinander irgendwelche Sachen debattieren. ich weiß nicht, wie lange es ist, 3 Jahre vielleicht oder so ungefähr.
Irgendeine
Veranstaltung war im Karl der Grossen über irgendetwas mit Utopien und Krieg und Sieg und Sachen. Und dann hat es so Rüstungsexperten und alle möglichen lustige Leute. Und die hatten eine Podiumsdiskussion. Und dann hat es so eine kleine Special Group gegeben, für die, die noch wollten diskutieren. Und sind wir in das wahnsinnig schöne Ritterzimmer irgendetwas gegangen. Weiß nicht, was das war. Ja, im ersten, zweiten Stock oben, mega alt, verziert und alles. Und vom Wagenmotor. Und dort haben wir so ein bisschen mehr, diskutiert oder so einen kleinen Workshop sogar gemacht, irgendwie aufgehoben. Ja, und dort haben wir alle unsere Utopie müssen kurz vortragen, so aus dem Stegreif. Ich kann mich erinnern, dass wir nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt haben, um uns da vorbereiten. Und dann ist irgendetwas aus mir rausgeplappert. Ich hätte das gerne aufgenommen, weil ich keinen Platz habe, was ich gesagt habe.
Du hast mir so gerade aus dem Herzen gesprochen.
Eben, und das hat dich irgendwie getroffen und darum bist du dann kurz zu mir zugegangen, weil ich dann noch auf Basel abhauen musste, vielleicht ist es sogar irgendwie so. Und dann, genau, von dort an haben wir uns dann auch dreimal Nachrichten hinterher schicken und haben uns nicht sonderlich oft gesehen, leider, aber ein paar Mal. Vor allem digital. Mhm. Und ich habe das in letzter Zeit jedenfalls in dieser Form, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe, dass wirklich so ein Diskurs stattfindet, zwar nicht live, aber es hat auch seine Vorteile, finde ich, wenn es nicht live ist, weil man es halt gerade dann los, wenn man Zeit hat und man kann darüber nachdenken und man kann dann aufnehmen, wenn man Lust hat und wenn man inspiriert ist. Und das ist bei mir recht auf und ab. Ich bin nicht immer feig. Ich bin echt nicht immer in der Gedankenwelt und Gefühlswelt, oder? Also vielleicht viel weniger wie du. Ich habe keine Kinder, ich bin nicht Lehrer. Also irgendwie die ganze Thematik ist eigentlich sehr fremd von meinem normalen Alltag her und darum gibt es auch so Situationen, wo ich jetzt gerade in letzter Zeit wieder gehabt habe, wo ich aber recht viele Nachrichten aufgenommen habe, wo ich so frei mögen kann, ich glaube im April, Mai in Basel, und dann wirklich so richtig frei können denken, oder? Und dann einfach können in den Park hocken, und es hat vielleicht ein paar Kids gehabt, wo wir gesettelt sind und so, und ich habe meinen Kaffee getrunken, und einfach können hören und denken und aufnehmen. Und ich finde es wunderbar, wenn das funktioniert, oder? Aber in den letzten paar Wochen zum Beispiel ist das wie fast nie vorkommen. Also das ist einfach so der freie Geist zu haben, so, das wirklich können neues Denken, kreativ, Vorstellungskraft. Anyway, ich hole extrem aus, aber das ist eigentlich so ein bisschen aus dem Dutz, wie besteht eigentlich der grösste Teil von unserer Bekanntschaft. So. Und das ist sehr cool und sehr spannend und anregend und toll, wenn er einem zuhört und kritisch hinterfragt und alles Zeug, und das ist echt super. Anyway, von dem her, ich habe mich darum auch nicht das Gefühl, ich muss mich wahnsinnig vorbereiten. Ich habe jetzt trotzdem beim Losen der letzten Nachricht noch einige Sachen aufgeschrieben. Du offensichtlich auch. Ich will eigentlich dir das Wort vor allem jetzt mal geben. Also du hast gefunden, du hättest so ein bisschen Ideen, über was du willst reden. Mach doch das einfach. Wenn du Lust hast, kannst du dir auch schnell vorstellen. Und sonst können wir einfach sonst irgendwann dazu im Verlauf des Gesprächs. Kommt das dann ein bisschen aus, was du machst und alles Zeug. Also.
Ja, ich
kann es mal los.
Ich kann es mal erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Das Thema Persönlichkeitsstärkung ist eigentlich das, was mich jetzt vor allem stark beschäftigt in den letzten Jahren, weil ich einfach sehe, dass wir alles Mögliche in unseren Schulen trainieren, an kognitiven Fähigkeiten und vor allem Bildung, also Wissensvermittlung, zum Teil auch Fähigkeiten, die man vermittelt, Kompetenzen und so. Aber sobald es ins emotionale, soziale hineingeht, dort, machen wir bruchstückhaft so etwas. Machen wir vielleicht sexuelle Aufklärung, machen wir mal Konflikt lösen, wenn es irgendwo anbrennt, oder ein Mobbing, wenn man es in der Klasse hat, besprechen und so. Und das machen die Lehrer sicher gut. Und so, aber es ist so bruchstückhaft.
Und wir haben keine Hast du auch schon so etwas machen müssen?
Ja. Genau, und da ist man als Lehrer zum Teil dann auch überfordert, oder? Weil man keine Ausbildung drauf hat.
Kann ich mir dann vorstellen. Also Mobbing,
so sollst du das einfach so können.
Ja, und dort, das ist mir einfach aufgefallen, es macht das niemand systematisch. Wir haben das riesige Potenzial an Entwicklungsfähigkeit im Mensch, im Einzelmensch drin, wo einfach nie gefördert wird. Bei der kognitiven Bildung machen wir das im Bereich Mathematik, machen es im Bereich Sprache. Beiden eigentlich recht gut. Natürlich kann man dort unter Umständen mehr machen und so. Dann auch Allgemeinbildung sind wir nicht schlecht unterwegs. Wir haben auch ein gutes Schulsystem in der Schweiz. Aber eben Persönlichkeitskompetenzen, was vor allem Emotionales und Soziales betrifft, aber natürlich auch Bewegung, Ernährung etc. Also da gibt es ganz vieles, wo wir eigentlich nicht gross machen. Und da liegt ein riesen Potenzial brach. Und für mich ist das vor allem ein Thema, wenn ich mich befasse mit dieser Welt, ich bin irgendwie so ein Idealist und Weltverbesserer.
Sicher.
Darum habe ich VW studieren und dann, ja, wenn du verstehst, wie die Welt verbessert, dann musst du verstehen, wie das Geld funktioniert.
Ja, und das habe ich nicht so viel verstanden, aber es macht Sinn.
Ja. Dann bin ich natürlich an der Uni St. Gallen, weil ich gefunden habe, ja, die wissen, wie es funktioniert.
Okay.
Habe dann aber so nach 2 Jahren Grundstudium gemerkt, ja, also etwas von Recht sollte man eigentlich auch verstehen, weil vieles wird über das Recht ausgehandelt. Man hat die Regeln gemacht, die sozialen. Und ausgehandelt wird eigentlich in der Politik. Also man muss auch Politik verstehen. Und so habe ich dann gefunden, ich mache internationale Beziehungen als Vertiefung. Und das hat sich auch extrem gelohnt, finde ich. Obwohl ich dann eine größere Krise hatte, schon im ersten Studienjahr. Ich plötzlich auf Neuropsychologie gekommen bin, über einen Artikel in der Tagesanzeige. Es ist so um künstliche Intelligenz gegangen, aber dann bin ich bei künstlicher Intelligenz ich gerade bei Neuropsychologie gelandet. Mhm. Und das hat man von der Ärmel gezogen. Und dort hat man schon ein bisschen gesehen, dass irgendwie das Thema Psychologie mich begleiten wird. Auf dieser Weltverbesserer-Schiene bin ich dann auch in die Wissenschaft gegangen. Ich habe gedacht, ich möchte mal schauen, wie es in der Wissenschaft läuft. Ich habe immer so schlechtes gehört, von wegen Arbeitsbedingungen und so. So Karrierejob, oder? Du musst irgendwie dein Wochenende und deine Ferien dran gehen. Sonst ist eine andere Wissenschaftlergruppe schneller mit Publizieren. Dann hast du eben den Publikationsdruck, musst dich aufschaffen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit fliegst du irgendwann raus. Ziemlich sicher dann, wenn du kein Kind hast, oder? Du musst etwas Neues anfangen. Oder du schaffst es zum Professor, aber dann bist du eigentlich Manager. Dann verwaltest dein Budget, gehst an Konferenzen und tust Lehrplan aufstellen und jenseits so Zeugs, oder? Und bist aber nicht mehr wirklich Forscher. Und also das ist für mich irgendwie nicht wirklich so
reizvoll gewesen. Wie hast du die Wissenschaft hineingesehen?
Als Assistent bin ich zum Ernst Fehr gegangen, der Verhaltensökonom.
Okay.
Das war eben noch ganz spannend. Ich habe dann so gefunden, in meinem Studium, wo ich die Krise hatte, von wegen Neuropsychologie, und ich dachte, ich kann ja nach dem Studium kann ich immer noch irgendwo zu einer Seitentür rein. Und dann habe ich tatsächlich im letzten Studienjahr bin ich auf den Ernst Fehr gekommen mit seiner Forschung im interdisziplinären Bereich von eben Verhaltensökonomie, also Behavioral Economics. Dann eben auch Neuropsychologie und Philosophie. Und das sind eigentlich genau die Themen, die mich interessiert haben. Dann habe ich mich bei ihm beworben und er hat mich genommen. Und ja, dann habe ich dort Assi gemacht und unter anderem auch Studenten unterrichtet. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Auch das Forschen hat mir gefallen, aber eben die Perspektive hat mir nicht so gefallen. Ich habe gesehen, dass viele in diesem Beruf wirklich Probleme haben, soziale, die eine hat ihre Mann verloren, sprich, er hat einfach gefunden, sie hat nie Zeit für ihn. Sie mache nur Karriere. Und irgendwann haben sie sich dann auch geschieden, oder? Und sie hat dann dafür eine Professur bekommen. Und mein bester Freund am Institut, der hat auch ein Problem gehabt, Freundin zu finden. Und es ist definitiv nicht an ihm gelegen, an seiner Persönlichkeit.
Ja.
Und so, ja, es war bei vielen so gewesen, dass ich gehört habe, dass Kind die Eltern kaum gesehen und so Sachen. Das sind alles so Faktoren, die ich gefunden habe. Eigentlich reizt mich die Forschung verdammt, aber
ja,
das Umfeld ist nicht gut. Und zudem habe ich auch noch Zivildienst gemacht während dem Studium und gemerkt, dass ich sehr gerne mit Leuten arbeite. Mhm. In der Forschung bist du natürlich auch meistens am Computer. Super spannend, oder? Aber emotional rechnet es dich dann ein bisschen aus. Mhm. Ja, dann habe ich da die Studenten unterrichtet an der Uni und das hat mir sehr gut gefallen. Und dort hast du so ein Wissen verknüpfen mit dem Zwischenmenschlichen, dem Sozialen. Und dann habe ich gewusst, ich muss eine Lehrausbildung machen. Mhm. Und so bin ich dann in den Lehrerjob reingekommen und ich hatte da noch gar kein Ideal gehabt, von wegen irgendwie dann irgendeine Persönlichkeitsstärkung machen oder so.
Ja.
Sondern ich habe gefunden, hey, gerade Wirtschaft, das ist ein super cooles Fach, da kannst du den Kind und den Jugendlichen kannst du wirklich zeigen, wie die Welt funktioniert und dass sie irgendwie verstehen, was da abgeht, sie das Leben nach und ausrichten, dass sie auch gute Stimmbürger können werden und so und sich eben auch ein eigenes schönes Leben können einrichten, indem dass sie bewusst irgendwie ihr Leben gestalten, Karriere bewusst wählen, was für Karriere will ich machen, welchen Bereich, was verspreche ich mir davon, geht es mir einfach ums Geld, geht es mir um Karriere im Sinne von Leiterli darauf, Status oder geht es um eine sinnvolle Tätigkeit, wie wichtig ist mir das Team und so, was will ich bewirken. Ja, so Sachen kann ich dann meinen Schülern beibringen. Mhm. Und so bin ich dann auch im Lehrerberuf gelandet. Ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich gescheiter früher umsatz lasse, dass ich jetzt noch irgendwie ein Doktorat mache oder so. Und dann, eben wenn ich dann vielleicht selber Familie habe, dann umsatteln muss und keine Zeit für die Familie hat. Mhm. Und das hat tatsächlich ist dann so rausgekommen, mhm, dass ich froh gewesen bin, dass ich dann so als Lehrer schon ein bisschen gearbeitet bin und ich dann ja eine Familie hatte.
Ja. Ja. Das ist schon so, dass die ersten was, 2 Jahre oder so als Lehrer hast du viel größeren Aufwand
ja, zum Gearbeiten. Ja, 2 Jahre ist ja bescheiden gesagt.
Aber yeah, ja, okay.
Also in gewissen Fächern schafft man es wahrscheinlich in 2 Jahren. Mhm. Ich denke zum Beispiel Mathe. Mathe, das ist nicht eine grosse Herausforderung, wie bereitest du dich ja vor, dass du Materialien hast, sondern das ist die Herausforderung, dass du die Schüler kannst motivieren kannst, weil es doch ein recht trockenes Fach ist so, und oft einen grossen Stoffdruck herrscht. Dann haben sie Lektionsdruck und so. Also dort kann es vielleicht sogar mit relativ wenig Vorbereitung. Aber jetzt gerade die Wirtschaft und Recht, wo du immer wieder aktuell bleiben bist eigentlich immer dran. Also, ich bin ja jetzt noch irgendwie mehr am Arbeiten, als ich dafür bezahlt werde. Aber
okay.
Ich mache es ja mit Begeisterung. Und ich lerne auch selber viel dazu. Wirklich die ganze Zeit am Lernen. Das schätze ich extrem an dem Beruf.
Mhm.
Ja. Jetzt habe ich mit Geschichte und Politik angefangen. Und das hat mir jetzt auch gerade wieder einen Boost gegeben. So ein Verständnis von dieser Welt und auch wieder im Didaktischen, dass ich auch in Wirtschaft und Recht wieder Sachen anders angehe, weil ich jetzt von Geschichte und Politik her wieder neue Inputs habe.
Okay.
Und, ja.
Kannst du kurz erklären, wie das... Also ich glaube, es gibt extrem viele Wege in der Schweiz, um irgendein Papier zu bekommen und was auch immer. Aber jetzt bei deinem Weg, eben, du bist eigentlich die Hochschule, du bist wissenschaftlich arbeiten, als Dozent auch und so. Und dann hast du Lehrer werden. Was heisst das genau? Wie lange musst du denn noch Ausbildung machen? Wo machst du die Ausbildung?
Damit du Lehrer bist.
Damit du Lehrer bist und welche Fächer darfst du noch unterrichten und wieso kannst du das eine oder das andere und so?
Also grundsätzlich brauchst du eine Fachausbildung mal, weil du ja ein Fachlehrer bist.
Mhm.
Jetzt im Bereich Wirtschaft und Recht, oder? Bei Primarlehrer ist es dann etwas anders.
Mhm.
Du bist ja wenig auf das Fach selber spezialisiert. Aber in der höherstufigen Bildung, da musst du also eine Fachausbildung haben und dann machst du noch pädagogisch-didaktische Ausbildung drüber.
Ja.
Und das ist jetzt in meinem Fall ist das an der Uni gewesen und hat offiziell haben sie gesagt, man schafft es in einem guten Jahr. Das war aber ein bisschen so, gewesen, bis wir Prüfungstermine hatten, viele Einzelprüfungen und so, oder mit Prüfungslektionen und mündliche Prüfungen und so. Also bis wir dann unsere Termine hatten, wo wir alle unsere Pflichten absolvieren konnten, hat man mal etwa 3 Jahre gehabt.
Ah, wow.
Aber du hast natürlich nebenzu schon Schule gehen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das die Hand in Hand geht.
Mhm. Sicher.
Ja, darum also irgendwie so die theoretische Ausbildung, die du hast an der Uni, das schaffst du unter Umständen schon ein Jahr durchzuziehen. Aber eben musst du noch viel Praktika und Übungslektionen machen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, da überall Termine zu finden. Darum dauert es sicher länger. Ja. Und wenn du es langsamer angehst, dann kannst du eben auch vielleicht nebenzu in die Schule gehen. Und das kann ich sehr empfehlen. Also wirklich schon, wenn du die Lehrausbildung machst, nebenzu in die Schule gehst, dass du es wirklich anwenden kannst.
Mhm.
Du lernst so vieles. Und es ist so vieles so theoretisch, wenn du nicht Situationen kennst aus der Schule, aus der Klasse und so. Wenn du es verbinden kannst mit dem, was du im Alltag erlebst.
Das sind dann so Hilfslektionen oder was?
Ja, ja, dann machst du Schwangerschaftsvertretungen und alles Mögliche.
Ja, ja. Dann musst du einfach bereit sein zum Reinkommen, weil ich denke, der erste Schritt ist wirklich nicht ganz einfach. Also, vielleicht freust du dich drauf. Ich nehme an, es gibt ein paar Leute, die sich darauf freuen, aber es ist sicher auch irgendwie recht eckig. Also
am Anfang ist es am härtesten.
Ja.
Das ist irgendwie, wie man irgendwie auf die Ski gestellt wirst und gerade musst du eine Leberhornabfahrt machen. Mm-hmm. Es wird natürlich nicht erwartet, dass du mit bester Zeit unten nachkommst und du darfst auch mal irgendwo umfliegen und wieder aufstehen. Aber es brettert schon recht. Also, weil du musst gleichzeitig musst mal den Stoff kennen. Gerade in Wirtschaft und Recht kommst du meistens entweder von der Seite Wirtschaft oder von der Seite Recht und dann kannst du das andere noch nicht so richtig. Also das Fachliche hast du mal, dann hast du eben didaktische und das Lektionenmanagement, dann hast du die Schüler, die du meistens nicht kennst, weil du eben neu bist. Und dann musst du das Klassenmanagement machen und zum Teil disziplinarisch vielleicht auch noch ein bisschen eingreifen, obwohl heutzutage finde ich, sind viele Klassen sehr lieb. Mit den Stellvertretungen. Das war zu meiner Kindheitszeit noch etwas anders. Das ist einfach alles aufs Mal. Also. Und je mehr Erfahrung du hast, desto mehr hast du Intus und desto mehr geht automatisch und desto mehr kannst du dich auf das fokussieren, was du noch nicht so gut kannst. Und dann wird es immer einfacher. Das heisst eigentlich, wenn es dich als Lehrer mal am Anfang recht verbrötelt, aus irgendeinem blöden Grund alles irgendwie gerade ein bisschen schief geht, kannst recht den Mut verlieren.
Mhm.
Bist sogar wirklich Angst ausbilden, oder? Von Klasse stehen.
Das gibt es. Haben wir gehabt. Ja, eine, die 2 Wochen kam und dann nie mehr gesehen.
Das muss aber gar nicht heissen, dass das eine schlechte Lehrerin war, oder?
Nein, ich glaube, das hat viel anderes zu tun, vermutlich. Ja.
Ja, und dann gibt es natürlich auch, dass manche Leute das irgendwie schon richtig im Blut haben. Irgendwie von Leuten stehen und so. Und improvisieren können und dann geht es von Anfang an rein. Ich bin da glaube ich irgendwo dazwischen drin gewesen. Ja. Und habe aber von Anfang an Freude gehabt. Habe aber glaube ich auch gute Umstände gehabt, zu mir kommen.
Was ist alles mit Klassenmanagement gemeint?
Ja, da kann ganz vieles gemeint sein. Also wenn du Klasse führst, je nach Schule, die du hast und nach Klasse, die du hast, hast einerseits eben disziplinarische Sachen, da kommt einer Sport rein, musst du mir jetzt irgendwie eine Absenz geben oder nicht und so, wie willst du live gerade reagieren, etwas sagen oder lass ihn einfach absitzen und so, dann hast du Leute, die schwätzen, dann stören und so. So Sachen, so eben disziplinarisch, oder Hausaufgaben, die nicht gemacht sind, dann eben auch so Hausaufgaben geben, dass du einfach überlegst, wo ist die Klasse jetzt im ganzen Prozess, haben sie Zeit, haben sie die Prüfungen in anderen Fächern, etc., etc. Also das Stoffmanagement, was machst du mit der ganzen Klasse. Dann natürlich auch nehmen. Das ist meine Herausforderung.
Ja, das war schwierig.
Da haben wir gesagt, rund 200 Schüler bei uns an der WMS. Und dann, ja, all die nehmen. Und dann hast du irgendwie 3 verschiedene Yannicks und alles mögliche ähnliche Namen und so, ja. Und dann, was haben wir noch? Im Klassenmanagement, falls mir gerade etwas anderes in den Sinn kommt. Genau, Gruppenarbeiten, Projekte, die du am Laufen hast, dann ist ja die Gruppe wieder am anderen Ort, dann fehlt dort jemand in der Gruppe und so weiter und so. Du bist halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen wie ein Dompteur, musst du da deine Bierle irgendwie immer so ein bisschen auf Stellung verhalten und so und schauen, dass sie irgendwie gut zusammenwirken und das am Schluss aufgeht. Ja. Und am Anfang braucht das extrem Ressourcen. Also das ist irgendwie wie ein Rockstar, der einen Gig hat, oder? Da bist du einfach auf 120 und es ist richtig der Kick. Und ja, und unterdessen ist es für mich mehr so wie Familie. Ich komme rein und ich bin in dieser Klasse daheim und es läuft einfach und es braucht nicht mehr so viele Ressourcen. Und vielleicht ist man auch ein bisschen nachlässiger ab und zu, weil man merkt auch, dass nicht alles so wichtig ist, wie man am Anfang gedacht hat. Ja, und ich kann es jetzt auch recht geniessen.
Das sind so die Art von, oder das ist der Teil vom Lehrerjob, den ich selber nicht attraktiv finde. Und wo ich auch immer wieder denke, dass es für Leute, die das gelernt haben, die Herausforderungen überstanden haben, die vielleicht eben auch den Kicken mal gerne haben, die Verantwortung gerne haben. Und es gibt viele Gründe, denke ich, wieso man das auch noch gerne machen könnte, die ich auch nachvollziehe. Wo ich aber auch das Gefühl habe, dass eben dann der Switch, wenn man sich vorstellt, dass sich die Schule komplett wird ändern, relativ schnell, so in 5 Jahren, und 10 Jahren, dass dann der Job gar nicht mehr attraktiv wäre für gewisse Leute, weil das einfach nicht mehr zum Job gehört dann, oder? Wenn Klassenmanagement einfach nicht mehr Teil ist davon, ich meine, in der Sub-Visual gibt es das einfach nicht, oder? Da gibt es kein Klassenmanagement, da musst du vielleicht ab und zu mit den Eltern reden, oder? Da gibt es mal ein Problem, klar, aber 95% mindestens geht weg, oder?
Dafür kommt ganz viel Schülermanagement eigentlich dazu, also dass der Schüler einzeln begleitet ist, oder in modernen Lernformen.
Meine Hypothese ist einfach, dass das ein völlig anderes Profil ist und eine völlig andere. Also, das ist eben das, was haben wir sicher schon darüber geredet, das ist das, was ich mir auch gesagt habe, wo ich mit den Leuten geredet habe in der Schule in Amersheim. Dort haben sie auch etwas gesagt, wo mich auch bestätigt hat, weil ich das schon gedacht habe. Irgendetwas im Sinn von der Lehrer, oder eben, sie nennen sie dann oft nicht Lehrer, sondern was auch immer, Lernbegleiter, Coach und so. Die Person, die darf und soll als Mensch auftreten und nicht als Lehrer. Und das ist so ein grosser Unterschied, dass viele sich einfach nicht an die Rolle übernehmen oder es einfach schlichtweg nicht können. Das finde ich immer so ein spannendes Thema. Also darum gehe ich auch auf den Moment jetzt. Oder? Interessant finde ich einfach, was ist eigentlich der Lehrerjob im Alltag? Und ich glaube, das sind so recht grosse Unterschiede. Je nach Schulsystem, was machst du eigentlich? Und was ist eigentlich deine Hauptherausforderung? Und wo ist eigentlich dein Kopf? Mit was beschäftigst du dich? Was sind eigentlich die Herausforderungen, mit denen du irgendwie musst arbeiten? Und ich glaube, ein Gruppenmanager ist einfach etwas sehr, sehr anderes wie was auch immer das andere ist. Oder mit einzelnen
Menschen begleiten.
In echter Beziehung sein und begleiten.
Aber ich muss sagen, also gerade beim Klassenmanagement ist eben gerade so die Beziehungsebene finde ich schon spannendste. Begleitest eben auch jetzt, oder? Also wenn eine Gruppe Gruppenarbeit hat und so, und du musst ein bisschen dabei sein, wo sie jetzt gerade sind und wer gerade fährt und wie man die jetzt gerade unterstützen kann, und so begleitest du sie auch. Oder auch wenn einer zu spät kommt, was ist der Grund, warum er zu spät ist? Ist es wegen dem Tram? Ist es wegen aus gesundheitlichen Gründen? Geht es ihm gerade nicht gut? Oder bin ich einfach zu wenig streng? Ja, dort hast du schon viele Herausforderungen auf der Beziehungsebene, die die ganze Zeit laufen. Und das finde ich eigentlich noch schön. Also es ist nicht einfach nur Administration und irgendwie zähmen und bestrafen und weiss ich nicht was, oder? Man kann es so machen. Und es gibt sicher noch
Leben. Man darf es so machen, glaube ich.
Ja, man darf es sogar
so machen. Ohne Gewalt.
Genau, ohne körperliche Gewalt. Und
ohne körperliche Gewalt.
Und nicht allzu offensichtliche psychische Gewalt.
Genau.
Aber subtil kann man es immer noch machen, ja.
Aber ich habe dich trotzdem schon gehört, aber ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist und was denn das im Detail genau ist, wo es dich dann wirklich stört. Aber ich habe dich schon gehört, recht, jetzt auch in der letzten Nacht, als ich endlich gehört habe, hast du ein paar Sachen aufgezählt, die recht klar waren. Das schießt ja und das schießt ja. Hast du Noten gegeben, irgendwie ungenügend gegeben, Durchfallquote von der klassischen Band, Leute rausschmeissen, klassisch nicht kommunizieren, irgendwie so Sachen. Masse. Das hängt direkt irgendwie miteinander zusammen, oder vielleicht ist ihm auch, mit uns, das sind alles Sachen, die wo sehr stark zusammenhängen. Das ist einfach so, wie das System funktioniert, das ist aber mit einer Gruppe zu tun. Natürlich, Noten kannst du sagen, die sind unabhängig, ja. Mhm.
Ja, also das hat halt mit der Schule zu tun, wie sie gewachsen ist und wie sie funktioniert. Und ich kann das eigentlich ein Stück weit auch annehmen, auch wenn es mir eben anschießt. Mhm. Auch wenn ich sehe, sind gewisse Sachen problematisch. Sogar das Ganze mit den Noten und eine Jahrgangsklasse, wo eigentlich alle gleich gut sein müssten, oder? Und wenn du dann irgendwie unterdurchschnittlich bist, weißt du, gehörst zu der schlechteren Hälfte.
Du hast auch gesagt, irgendwie nach Intelligenz oder Motivation diskriminieren.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Dann bin ich als Lehrer eigentlich einer, der wirklich diskriminiert. Und jetzt haben wir ja gerade so die Black Lives Matters Bewegung und wir sensibilisieren uns auf die Diskriminierung von wegen Hautfarbe und Ethnie und so. Und gleichzeitig, also kurz vorher haben wir da die MeToo-Debatte gehabt, wo es um Diskriminierung von Frauen gegangen ist, zum Teil auch von Männern, aufgrund vom Geschlecht und Ausnutzung von Macht und so. Und Diskriminierung auf Ebene von Intelligenz und Motivation, das ist irgendwo nie ein Thema.
Ja.
Und wir Lehrer machen das sogar professionell. Wir sagen, du bist gescheit, du bist gut. Oder? Natürlich können wir nicht irgendwie zum Schüler herstehen und sagen, ja, du bist dumm. Da haben wir noch ein Problem. Mhm. Aber faktisch machen wir es ja gleich irgendwie.
Mhm.
Zum Beispiel, wenn eine Schülerin, das sind meistens Frauen, super fleissig ist, die Jungs sind nämlich nicht so fleissig in diesem Alter, aber es gibt es auch. Also ich hatte auch schon mit Schülern gehabt, das Problem, aber oft mit Mädels. Mega fleissig, aber sie bringt es nicht auf eine gute Note. Nicht so gut, wie sie will und so.
Mhm.
Und dann habe ich schon oft gehabt, dass eine Schülerin gesagt hat, ja, also wie ist das? Jetzt habe ich doch so viel gemacht.
Mhm.
Und ich habe gleich keine gute Note. Mhm. Willst du mir sagen, ich bin dumm?
Mhm.
Und was sage ich denn da? Soll ich dann sagen, ja, nein, meine Prüfung oder das Projekt, das war jetzt einfach schlecht formuliert oder so. Wir sind unterschiedlich intelligent, und das ist ein Fakt. Und die Intelligenz bemisst sich dann auch sehr stark so nach Task, oder? Was hast du nach Aufgabe? Mhm. Und es kann auch sein, dass jetzt die Schülerin oder der Schüler bei mir jetzt einfach gerade Mühe hat, weil ich vielleicht in der Abstraktionsebene doch manchmal schlecht hoch aufgegangen mit ihnen. Zum Beispiel. Oder weil sie verschiedene Wissensgebiete bei mir kombinieren müssen.
Mhm.
Und es nicht einfach so einfaches auswendig lernen ist.
Dann ist es sehr schwierig zu nachvollziehen, wieso du nicht gut bist, oder?
Ja.
Ja.
Richtig.
Ja, macht Sinn, ja.
Und also manchmal wird es eben in solchen Situationen wird's manchmal wirklich so offensichtlich. Mhm. Und ich finde, also ich bin nicht der Meinung, dass Menschen nicht, also dass alle Menschen gleich intelligent sind. Ich bin auch der Meinung, dass wir unterschiedlich intelligent sind. Und das ist auch in Ordnung, wie wir eben auch unterschiedliche Hautfarben haben. Und meistens bei der Intelligenz ist es eben eher so, dass der eine halt mehr in diesem Gebiet intelligent ist und der andere mehr im anderen und so. Und es heisst nicht, dass wenn du irgendwie stotterst oder wenn du nicht kannst ruhig sitzen, dass du dann dumm bist.
Mhm.
Im Gegenteil. Gerade bei ADHS, die sind ja oft überdurchschnittlich intelligent, zum Beispiel.
Ah, ich weiß.
Und so. Und darum ist die ganze Sache noch recht verzwickt. Und wenn du nur einfach so
ja.
Noten hast und die Noten reduzieren die gesamte Leistung von diesem Projekt oder von dieser Prüfung auf eine Zahl.
Mhm.
Und die Zahl steht nach im Vergleich zu allen anderen Schülern, nämlich zum Klassenschnitt. Und die Zahl, die kann über 4 sein und die kann unter 4 sein. Und 4 ist gleich genügend. Mhm. Und wenn du drunter bist, bist du ungenügend.
Mhm.
Natürlich ist die Leistung ungenügend, aber der Schüler empfindet es oft als, er ist ungenügend. Mhm. dann ist das einfach wirklich gerade auf mehreren Ebenen diskriminierend, auf eine wertende Art. Mhm. Und das ist relativ heftig, finde ich.
Mhm. Also dann das Werten ist das eine, wo ich auch immer wieder merke, dass sich sehr viele Leute aus dem bewusst sind und wo auch sehr viele Leute versuchen, das irgendwie abzufangen, abzudämpfen, anders zu framen, dem eine andere Bedeutung zu geben. Aber du kommst ja nicht um die Realität herum, dass es Konsequenzen hat. Mhm. Also solange Noten Lebensführungskonsequenzen haben, dass du nicht das kannst machen, was du vielleicht willst, nicht mit deinen Kollegen kannst weiterziehen, was es einmal ist, also die nächste Schule oder die nächste Bildungsstufe oder was auch immer, sondern du bist einfach blockiert, dann kommst du ja nicht drum herum. Das ist einfach real und das hat eine Bedeutung, oder? Und du trägst als Lehrer dazu bei, oder? Das ist eine schwierige Sache, wenn du nicht einverstanden bist damit und wenn dir das irgendwie... Ich meine, kannst du mir beschreiben, wie sich das anfühlt oder was stört dich in dem? Oder, ich meine, du hast es ein bisschen erwähnt, aber es diskriminiert auf verschiedenen Ebenen. Was sind das für Ebenen und was sind die Sachen, die dich dann wirklich stören?
Also eigentlich ist einfach die Reduktion mal von einer komplexen Leistung auf eine Nummer, wo einfach die Information verliert. Du verlierst so viele Informationen, wenn du das reduzierst auf die Nummer. Es hat auch seine Vorteile. Oder? Du hast also das Maß, das du einschätzen kannst. Du hast das Gesamtmaß und das stimmt auch einigermaßen. Also meine Erfahrungen sind schon, dass wenn ein Lehrer eine Note macht, wenn ich das zum Beispiel bei den Kollegen beobachte, ich die Klasse übernehme, dann sind die Noten von mir nachher nicht viel anders. Oder so. Also man kann schon ein bisschen so ein Leistungsniveau mit der Note ausdrucken. Aber es ist dann wirklich nur so ein generelles Leistungsniveau. Es ist so ein Mix, wie ein BIP, Bruttoinlandprodukt. Oder? Da weisst du auch nicht genau, was drin steckt. Ob jetzt eine Naturkatastrophe das erhöht hat, weil man nachher einen Wiederaufbau hat müssen machen oder ob da irgendwie positive Leistungen drin sind und so. Wo das Land vorwärts gebracht haben. Und genauso ist es eben bei den Noten auch. Ja. Also mal die Reduktion stört mich. Dann wird es ja am Schluss noch verrechnet im Zeugnis zu einem Gesamtschnitt, der dann promotionswirksam ist. Und dann sieht der Schüler sich oft in der Situation, wenn er ungenügend ist, in ein paar Fächern, dass er dort muss kompensieren, also entweder muss kompensieren. Dann hat er noch Glück, dann kann er irgendein starkes Fach kann versuchen, noch besser zu werden, dann kann es kompensieren, aber du darfst oft nicht mehr als irgendwie zwei Ungenügende haben. Das heisst, du musst dich dann auf deine Schwächen konzentrieren. Das ist der nächste Punkt. Mhm. Und dann konzentriert sich der Schüler auf das, wo er am wenigsten Potenzial wahrscheinlich hat, weil es ihm irgendwie scheinbar bis jetzt noch nicht so gelungen ist und gleichzeitig auch das, was ihn am wenigsten motiviert, das, was ihm am meisten Angst macht. Und dann kommt einfach gerade die ganze Schule kommt für ihn so die Optik über an, ich muss da einfach genügend sein, ich muss es schaffen. Es wird ein Kampf und es ist nicht mehr das freudvolle Lernen. Bei mir war das nie so gewesen, oder? Ich habe eigentlich immer gute Noten gehabt und ich habe Noten nicht kaputt gemacht. Und da gibt es Schüler, die haben überhaupt kein Problem damit. Also, ich rede jetzt nicht von der Mehrheit von der Klasse, aber mindestens ein Viertel, wo eben in mehreren Fächern ungenügend ist, die kämpfen. Und das sind dann die sagen, ich bin froh, bin ich aus dieser Schule draußen. Sogar wenn sie abbrechen, oder? Das ist dann doch, sind doch ein bisschen viele. Und es sagen ja auch ganz viele andere noch, ich bin froh, nicht schon hinter mir andere, die jetzt irgendwie nicht gross gelitten haben. Aber eben halt doch auch nicht wirklich Freude gehabt am Lernen. Ja, das ist also der zweite Punkt, eben die Promotionsregeln. Und dann das dritte, ich gehe noch ein bisschen weiter über die Note hinaus. Das ist ein ganzes Setting, wo die Noten drin passieren. Die Noten sind ja ein künstliches Konstrukt. Das ist eine Zahl. Und die Zahl, die kannst du eigentlich nur brauchen, um dich zu bewerben. Wenn du ein Abschlusszeugnis hast, oder du kannst sie brauchen, um dich so einschätzen. Aber sonst dienen sie dir als Schüler nicht so wahnsinnig viel. Sondern es ist eigentlich eher so das Resultat von einem Auftrag, den du von einer Lehrperson bekommen hast und mehr oder weniger gut erfüllt hast. Das heisst, die Motivation, die kommt eigentlich durch den Notendruck. Also entweder hast du den Ehrgeiz, möglichst gute Noten zu machen, oder du hast die extrinsische Motivation, dass du möglichst gut oder mindestens genügend sein musst, damit du die Ausbildung überkommst. Es wird also so zu dem Framing, der Lehrer gibt dir einen Auftrag oder Aufträge und du musst die erfüllen und dafür kommst du Noten über, das ist dann sozusagen Kritik. Und wo da dabei die Lernfreude entstehen soll, wo da dabei die Einsicht für die Relevanz vom Fach entstehen soll, das frage ich mich einfach.
Mhm. Natürlich kann das wird uns jetzt zum Privileg, oder? Ja. Also ich habe es immer erlebt, als dass eigentlich alles, was Spass macht, alles, was Diskussionen sind, alles, was ich mit dir einbringen kann, das ist einfach so ein bisschen das Eintüpfen, das ist so ein bisschen die Creme, wie sagt man, so ein bisschen, ja, weißt, so anderthalb, ja, so wenn du Glück hast, cool, oder dann kannst du das haben. Also so habe ich es eigentlich eher erlebt. Weil es haben ja Lehrer das immer wieder versucht, oder? Ja. Und natürlich kommt es aufs Fach drauf an, aber du hast es einfach vergessen bei mir, zum Beispiel bei anderen Fächern und so. Aber es hat immer einen Teil gegeben, wo du hast richtig trotz dem Setting hast du können begeistern für eine gewisse Stunde, für eine gewisse Phase, für ein gewisses Thema, für ein Buch, was auch immer. Aber es ist wirklich so, ja, man drückt es irgendwie so zwischen Tür und Angel in den Cracks vom System, so kommt es mir immer so ein bisschen vor. Oder man versucht es wie so ein bisschen fast schon als Rebell irgendwie noch durchzuboxen, obwohl das Gesamtsystem eigentlich eine ganz andere Richtung drückt, als du gerade beschrieben hast. Oder? Und das ist einfach fragwürdig. Das ist fragwürdig, ja. Also ja, ich sage eigentlich immer das Gleiche, oder wenn ich höre von den Durchfallquoten und von den Leuten, die rausgehen, dann sage ich, hey, zum Glück, zum Glück, zum Glück, oder? Das ist eben auch so etwas, wie du sagst, bei Diskriminierung reden wir nicht über die Art Diskriminierung, und ich finde auch, es wird einfach kaum jemals auf irgendeiner ethische, normative Art darüber geredet, was das heisst und ob das gut oder schlecht ist und was wir eigentlich für Ziel haben in Bezug auf das Phänomen, dass die Leute so oft da und froh sind, einfach draussen zu sein. Und irgendwie eigentlich wäre das eine Bildungszeit und eine Bildungsinstitution und natürlich wichtig für das professionelle Leben, aber auch über das aus einfach eigentlich eine wunderbare Zeit für sich, nicht um sich zu entwickeln und für zu Erfahrungen machen und so. Und einfach, eben, ich rede immer mehr von der Opportunitätskosten und was dort fehlt, wo du nicht hast, was ist quasi die Alternative, oder wahrscheinlich hast du eine ganze Bandbreite an Alternativen, die du nicht hast, weil du eben in diesem System halt schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich habe die Statistiken nicht gesucht und noch nicht gesehen.
Ist ja schwierig zum Beziffern.
Vielleicht schwierig zum Beziffern. Das ist eins von meinen Zielen eigentlich. Und im Moment bin ich noch nicht weit gekommen. Ich tue im Moment immer noch irgendwelche Erwachsenen und irgendwelche Experten und Bildungsleute zu interviewen. Aber eigentlich möchte ich, wenn ich an die Leute ankomme, würde ich gerne eigentlich einfach so ins normale Volk einsteigen und einfach mal so Geschichten hören. Oder, weil ich weiss, es gibt verdammt viele so Geschichten. Mhm. Von der totalen Versager sozusagen. Oder von der Schulversager. Wo irgendwie haben müssen kompensieren mit dieser Situation. Oder? Und vielleicht schaffen sie es dann irgendwie, sich dann ganz zu befreien und trotzdem quasi für sich erfolgreich zu sein und Freude zu leben und vielleicht auch nicht. Und natürlich ist die Schule nicht der einzige Faktor, ist mir auch klar. Aber einfach, es gibt das, oder? Es gibt das Phänomen und es ist schädlich für ganz viele Leute. Ja. Und über das wird einfach nicht geredet. Und wenn man nicht darüber redet, dann nehme ich auch nicht an, dass sich das wahnsinnig schnell wieder ändert. Obwohl es natürlich eben ganz viele Gründe gibt, wieso sich das System sollte, müsste, wird wahrscheinlich ändern. Und das ist nur eins davon. Es gibt eben auch wirtschaftliche und alle anderen Gründe.
Es gibt natürlich auch gute Gründe, warum das System so ist. Und es hat seine Vorteile. Mhm. Ich meine, die Schule, wie wir sie kennen, ursprünglich haben wir die Schule eigentlich auf der Klosterschule. Mhm. Und sind nachher dann übergegangen in die Stadtschule mit der Industrialisierung zusammen. Mhm. Und dort sind sie stark geprägt worden von dieser Massenproduktion. Mhm. Irgendwie jeder muss irgendwie die gleiche Ausbildung haben. Es muss in Masse produziert werden, die Ausbildung, damit sie eben günstig ist und so. Damit man alle können bebilden. Gleichzeitig war das auch eine Chancengleichheit.
Ja,
der bürgerliche Sohn und die Arbeitertochter. Die haben die gleiche Bildung genossen.
Ja, das wird immer noch sehr hochgehalten, finde ich, von vielen in diesem
Bild. Und das ist tatsächlich eine Errungenschaft, finde ich. Also. Gleichzeitig hat man auch noch so das preußisch-herische drin gehabt, so von wegen Disziplin und
Führung,
Autorität.
Kasernenhof ist auch
genau. Und die beiden Elemente, das Preußische und die Massenproduktion, die haben die Schule halt prägt. Und ich glaube, wir haben die erste Revolution haben wir schon hinter uns. Also, gerade so die Autorität haben wir jetzt doch ein Stück weit schon ein bisschen überwinden können. Der Lehrer ist von seinem höheren Podest schon recht oben runtergekommen. Was ja manchmal beklagen, irgendwie hat keinen Respekt mehr vor dem Herrn Lehrer und so. Und das kann es geben, ja. Aber man kann eben auch auf eine andere Ebene führen. Und ich glaube, viele Lehrer haben das schon gelernt, dass man mehr auf Augenhöhe mit dem Schüler kommt. Und so, ich meine, Schlag ist eh nicht mehr drin. Aber eben auch andere Sachen, wie
ein Schüler fertig erlebt, so. Sachen, aber es jetzt gegeben, so mit Lineal auf der Hand und mit den Ohren ziehen und der ganze Scheiss. Aber ich habe wirklich eine Lehre gehabt, aus einem anderen Jahrhundert.
Das ja, ich habe es auch einmal noch erlebt gehabt. Ja. Dann noch vom Fachdidaktiker von der Uni. Also, also nicht auf Uni-Ebene, auf Gimmi-Ebene, aber er war gleichzeitig noch an der Uni. Er hat ein paar Sachen geboten.
Ganz gut.
Ja, ja, und auch, dass wir jetzt so ein bisschen von Wissensvermittlung am Überwinden sind und jetzt mehr auf Ebene von Kompetenzen kommen, ich glaube, auch da haben wir eine gewisse Errungenschaft.
Das tönt für mich gut. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe ein sehr oberflächliches Verständnis davon, Lehrplan 21, Kompetenzen und so. Tönt eigentlich nach einem Fortschritt für mich,
ja.
Also ich höre immer wieder, dass die Umsetzung nicht unbedingt heisst, dass es dann klappt, aber das Ziel ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, tut es mir eigentlich auch, wenn ich das so lese.
Aber wir wissen auch, dass man noch viel mehr könnte machen. Mhm. Und da komme ich wieder zurück auf die Persönlichkeitskompetenzen, die ich am Anfang erwähnt habe. Dort liegt einfach ein enormes Potenzial brach. Es gibt ja den Spruch, wie heisst der Non-Skole, seht weiter, Diskimus. Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Mhm. Oder? Und wenn du die Lehrpläne anschaust, dann ist das vor allem Sachen, die du brauchst für den Beruf, oder ein allfälliges Studium, das dann auf den Beruf ausgerichtet ist. Ein Stück weit staatsbürgerliche Kompetenzen, die man so als Mitglied von einer Demokratie natürlich auch haben muss. Eine gewisse Allgemeinbildung. Aber Allgemeinbildung ist dann auch, sind so sachliche Sachen wie Allgemeinbildung über Recht und über Wirtschaft und so. Wie das alles draußen so funktioniert. Aber das eigene Leben, wie du und ich, wie wir funktionieren, wie wir in Beziehung gehen mit anderen, wie wir uns abgrenzen können, wie wir uns einbringen können, integrieren können, wie wir mit Verlust umgehen, wie wir mit schlechten Noten umgehen, zum Beispiel, oder eben schlechte Leistungen, wie wir mit Druck umgehen, wie wir mit Krankheit umgehen, wie wir unser Leben planen, wie wir Sinn im Leben finden, wie wir Beziehungen gestalten, sei es am Arbeitsplatz, gegenüber Vorgesetzten, von dem Vorgesetzten, gegenüber Kunden, Beziehungen im privaten Bereich, in der Familie oder Partnerschaft, Partnerschaftsformen, die es gibt, welche zu wem passen, wie sie funktionieren, wie man, was für Probleme man dort kann begegnen, etc., etc., etc. Ich kann ganz vieles aufzählen, über Konsumieren, Umgang mit Drogen, Kleidung, was kommuniziere ich mit meiner Kleidung, mit meinem Auftreten, mit meiner Körpersprache, überhaupt Kommunikation. Wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen, wie nehme ich die überhaupt wahr, was bringe ich aus der Kindheit mit, wie bin ich geprägt worden, wie prägt mich die Kultur, wie gehe ich mit anderen Kulturen um, wie zeige ich Zivilcourage, wenn jemand leidet oder so. Und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die wir Learning by Doing machen müssen. Ausser wir haben schon Eltern gehabt, die uns all diese Sachen beigebracht haben. Niemand hat Eltern, die das alles systematisch und professionell beigebracht bzw. vorgelebt haben. Und darum hat jeder da gröbere Lücken. Und dann muss eben Learning by Doing machen. Und zum Beispiel gerade bei Beziehungen wissen, was das heisst. Da machen manche zuerst schon mal ein paar ganz böse Erfahrungen. Sind nachher im Vertrauen total verletzt oder in der Sexualität oder haben schon ein Kind viel zu früh und das noch gar nicht keine Verantwortung übernehmen oder was auch immer. Also da verbrätelt es einige ganz heftig und die trägt dann lang ab, bis sie da die Sachen überwunden haben. Sachen, die man eben im Rahmen von der Schule, aber natürlich auch im Rahmen von der Begleitung von Eltern, im Rahmen von Institutionen, die man zur Verfügung stellen, als Anlaufstellen und so. Sachen, die man die Leute unterstützen Oder man hat ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ja, das Potenzial liegt brach. Und dann, wenn du eben schaust, was wir für Probleme in der Gesellschaft haben, du findest bei fast jedem Problem findest du eine prägende, also eine wichtige psychische Komponente.
Mhm,
bei ja. Gewalt, bei...
Ja, ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Ich glaube, das ist irgendwie genau mit dem zu tun gehabt, was ich gesagt habe. Ja, das ist irgendwie die Richtung gegangen, oder bei dem...
Ja.
Ja, Event da, oder dass schlussendlich ich eine Utopie habe, dass die psychische, seelische Ursache für so viele Probleme in der Welt eigentlich müssten angegangen werden und dass es theoretisch eben möglich wäre, wenn Leute mit sehr wenigen Verletzungen und vor allem mit diesen Verschalungen würden aufwachsen und ins Erwachsenenleben eintreten, dass sie weniger manipulierbar wären, dass sie völlig anders mit der Welt umgehen, mit sich selber, mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Das ist so ein irgendwie in die Richtung gegangen. Und wie wichtig die psychische Struktur von allen Menschen ist für so vieles, was wir einfach als normal betrachten als Gesellschaft. So, das ist ungefähr das Bild. Oder? Und da sind wir uns, glaub, sehr einig. Ich meine, der Spruch nicht für die Schule lernen, sondern fürs Leben. Das hat auch eines meiner Lieblingsleute in dem Bereich, Margret Rassfeld aus Berlin, hat das auch einfach völlig verrissen mal im Interview und gefunden, hey, das ist ja wirklich einfach der letzte Zynismus und lakonisch und weiss nicht was. Und ich, mir geht es ähnlich, also mir kommt das ein bisschen vor, wie irgendwie Theresienstadt Arbeit macht frei. Das ist einfach so eine Framing, so ein Wort, so eine Satz, wo irgendwo oben quasi irgendwie einfach gefunden hat, das ist toll, das packen wir jetzt, das tun wir jetzt den Leuten konfrontieren damit sie das irgendwie in das Hirn bekommen. Aber es ist eine Art Verarschung bis zu einer totalen Respektlosigkeit, wenn du wirklich darüber nachdenkst, was die reale Erfahrung ist, Minute um Minute, Stunde um Stunde, Tag um Tag, wo ein Schüler in der Schule macht. Es ist nicht alles Scheiße, es geht gar nicht um das. Es geht einfach darum, dass du hast jetzt eigentlich gesagt, also, ich meine, all diese Sachen haben keinen Platz. Ich meine, was schon noch völlig logisch ist der Körper. Das hat auch einer in einem Interview sehr schön gesagt, hat ihren Körper einfach müssen abstellen, weil sie einfach einig war, was ich gerne bewegt hätte, und das darfst du halt einfach nicht. Und was passiert dann? Wenn du 10 Jahre lang, also eigentlich passiert es wahrscheinlich relativ schnell, das heisst einfach am Anfang von der Schulzeit, und nachher ist es halt einfach so. Und dann irgendwann bist du erwachsen, und dann merkst du es vielleicht irgendwann, und dann merkst du, die ganze Verspannung hast, die ganze Zeit die Emotionen zurückhaltest, oder was auch immer.
Yeah.
Wenn du diese Sachen anfängst überlegen, anfängst aufdecken, dann wird so ein Spruch einfach wirklich recht. Ich weiß das Wort gar nicht, aber es ist irgendwie... Ja,
zynisch ist es ein Stück weit, aber ich muss jetzt sagen, der Vergleich hinkt ein Stück weit mit Theresienstadt, dass dort natürlich der Zynismus Absicht war. Während dem Schulsystem hat eigentlich keiner die Absicht, jetzt da die Schüler zu verbröteln.
Mhm.
Sondern es ist einfach nur zu wenig Bewusstsein.
Lange noch Geld, ja.
Das ist nicht böse gemeint, oder? Ja. Das Böseste, die du vielleicht noch finden kannst, ist, dass irgendwelche Wirtschaftler sich sagen, ja nein, wir wollen jetzt einfach Arbeitstiere, die funktionieren. Mhm. Und das ist sicher in den Zeiten von der grossen Fabriken der Fall gewesen.
Also, gell,
da kann man vielleicht noch ein bisschen böse Absicht unterstellen, oder? Aber grundsätzlich, gerade in den Bildungsinstitutionen, wollen die Leute eigentlich das Beste.
Ich bin grundsätzlich einverstanden, nur gibt es wie so eine Zwischenstufe von Ideologie, die einfach unbewusst ist.
Ja.
Und das haben die zwei Sachen sich gemeinsam. Oder man kann schon sagen, ja, der Goebbels oder wer auch immer hat das alles perfekt ausgeplant und psychologisch vorgespurt, um das Ziel zu erreichen. Und das ist in der Schule nicht so. Das glaube ich auch. Aber der Ehrlich ist ja so eine super Revolution gesehen, wo schlussendlich diese These so stark vertreten hat, dass schlussendlich die Schule, so wie wir sie kennen, vor 50 Jahren, sagen wir mal, die rechteste Institution ist, die wir überhaupt kennen. Und wir haben das Gefühl, es sei eine linke Sozialinstitution. Und der Grund, wieso er das Gefühl hat, ist geht in die Richtung. Oder dass schlussendlich die unbewusste Ideologie, die dahinter steckt, ist eine Objektivierung von einem Menschen und eine Fülle mit Informationen. Wir bestimmen, welche Informationen wichtig sind für den ins Leben. Das ist in die Richtung. Oder das ist unglaublich... Ich kann Ihnen jetzt nicht so easy peasy schnell nachverzählen, aber es geht irgendwie in die Richtung. Oder? Und ich habe recht viel gebraucht, um das zu schlucken, oder um überhaupt... Verstehe, von was er überhaupt redet. Aber ich, für mich, so wie ich es jetzt verstanden habe mittlerweile, für mich geht es einfach schlussendlich und vor allem um die Objektivierung vom Mensch in dem zugrunde liegenden Bild von mir füllen jetzt die leeren Dinge mit dem, was wir als wichtig erachten. Oder? Dass das schlussendlich eine Würdeverletzung ist und dass das nicht ein humanistisches Weltbild ist, was dahinter steckt. Das ist eine sehr radikale Aussage und das ist immer schwierig. Erstens kenne ich den Lehrberuf zu schlecht, um es genau zu beurteilen, wie wird das wirklich, wie findet das jetzt heute wirklich statt und so. Aber es ist natürlich auch eine rechte Anmassung, oder? Das ist natürlich eine rechte starke Kritik, die da durchscheint, oder so quasi, ja, jetzt sind richtig böse Leute und das macht alles hin. Ich weiß auch nicht genau, wo die Realität liegt, aber ich finde es sicher schon mal sehr wertvoll, mal darüber nachzudenken. Ja. Oder? Dass nur, weil alle Leute von verschiedenen Klassen, also aus verschiedenen Gesellschaftsklassen in diesem Schulsystem die gleiche Bildung bekommen, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Und dass die Linke mehr Geld haben für das Schulsystem, dass es darum eine linke, automatisch eine linke, humanistische soziale Institution ist. Ich glaube, das muss man ein bisschen genauer anschauen. Und du hast es ja auch schon gemacht. Also du zeigst ja auch, du redest auch über das. Oder was gerade geht schief und wo können auch eigentlich Probleme entstehen für die Menschen, die durch das System durchgehen. Und was fehlt in dem Sinn. Oder? Und ich glaube, das ist das, was du scheinbar, wenn ich das verstanden habe, am meisten so Passion und Leidenschaft dafür hast, eigentlich dir zu überlegen, die Sachen, die eben jetzt fehlen, die du als wichtig erachtest, wie könnte man das reinbringen? In welcher Form, auf welcher Ebene? Vom politischen her, vom praktischen her. Ich glaube, du überlegst dir irgendwie Bildungskonzept für Erwachsene, du überlegst dir, wie es in der Schule ist. Also, erzähl mal.
Das hast du auch sehr lange gedacht. Ja. Ja, ich sehe verschiedene Ansätze. Ein paar habe ich schon angetönt, von wegen zum Beispiel Eltern begleiten. Mhm. Das muss jetzt nicht
irgendwie, was heißt das, Eltern begleiten?
Das muss jetzt nicht irgendwie gerade ein Erziehungsführerschein sein oder so, ja, wie manche vorschlagen. Ja. Dass du als Not aufs Kind haben, wenn du den hast.
Ist das ein Vorschlag? Ich meine,
das gibt es, ja, so einen Vorschlag, okay, oder? Und ich verstehe das auch. Du darfst auch noch einen Hund haben in manchen Kantonen, wenn du die Hundeschule machst und so.
Ja, und sind als Kinder nicht richtig
gut. Ja, Hunde, Kinder können gefährlicher werden als Hunde. Also, die können es bis zum Präsidenten von irgendeinem Land bringen und dort Sachen anrichten, dass zum Beispiel in einer Corona-Krise mehr Leute sterben, als nötig wäre oder so. Ja. Also Menschen können durchaus gefährlicher werden. Oder eben auch, dass man sich dann gegenseitig verheizt in Beziehungen oder so. Also wir Menschen können auch viel Schaden anrichten und das meiste machen wir unbewusst, unabsichtlich, wenn wir es nicht besser wissen. Und gerade als Eltern machen wir halt gewisse Fehler. Und wenn da Eltern gut begleitet werden, dass ihnen also die Möglichkeit gegeben wird, Kurse zu besuchen zum Beispiel, wo man wirklich einfach so die rudimentären Sachen, zum Beispiel, wie setze ich meinem Kind Grenzen? Wie darf ich meinem Kind überhaupt Grenzen setzen? Was mache ich, wenn ich Grenzen setze? Und so, was ist eine gute Führung beim Kind? Wie grenze ich mich ab gegenüber dem Kind als eigene Person? Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz vieles. Oder auch, wie kritisiere ich ein Kind? Wie gebe ich ihm nicht das Gefühl, dass es nicht genügt? Das Kind kommt irgendwie in die Welt und es kann alles schlechter als die Leute ums herum. Und es erfährt sich eigentlich immer als nicht genügend. Und wir machen dann in der Schule weiter als Lehrer, oder? Und zeigen ihnen, ja, du musst noch das lernen, musst noch das lernen, musst noch das lernen, und all das Zeugs kannst du noch nicht. Und so in diesem Setting ein gutes Selbstvertrauen zu entwickeln, braucht eben schon noch einiges. Aber es ist eben durchaus machbar, dass man das Kind mit Wertschätzung begleitet, die Welt entdecken lässt und so. Und eben so Sachen, dass, auf das kann man die Eltern, kann man sie sensibilisieren.
Ja, kann man sie mindestens mit freiwilligen, möglichst gratis Kurs.
Ja,
auch die Möglichkeit geben, dass...
Freiwillig ist sicher ein bisschen heikel, weil man dann sicher wieder nur die abholt, die sensibilisiert sind darauf.
Ja.
Und so, dann muss man sicher schauen, dass man irgendwie auch die anderen ansprechen kann, die eben nicht sensibilisiert sind darauf und denken, ja, für was soll ich so einen Kurs machen, ich weiss doch, wie es geht. Ich bin ja selber auch mal dazu geworden.
Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch nie eine Werbung gesehen, die das Thema anspricht. Ja. Ich meine, man müsste ja nochmal anfangen. Normalerweise machst du das ja, wenn
Ich glaube, Projekt Kurs und so, also das gibt es glaube ich schon.
Ja, aber ich meine, wenn der Staat irgendwie oder die BAG oder irgendetwas Gefühl hat, okay, wenn wir eine Präventionskampagne machen, dann ist es einfach Werbung, dann ist es Plakat, dann ist es Fernsehwerbung, dann gibt es irgendeine kleine Geschichte und dann versucht es dabei zu bringen, ah, das Problem könnte man auch mal angehen. Oder schau dich mal zu deiner Gesundheit oder so. Ich meine, mit dem könntest du ja easy anfangen. Das ist so eine sehr schwache Form von mal Leute Möglichkeiten geben, um über etwas nachzudenken, was sie vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen haben. Und natürlich, die das alles scheiße finden, die reagieren nicht gerade sofort positiv und finden, ja, oh, cool, ich gehe jetzt nicht groß, oder? Aber ja, das Gefühl, also ich meine, was ist die Alternative? Wirklich die Leute zwingen dazu, das ist schon ein rechter Schritt. Also, ja. Zwingen dazu, du darfst keine Kinder, außerdem Kinder haben, hast du dann sowieso einfach so, oder? Du kannst ja nicht weiter dahinter zu Kindern haben grundsätzlich.
Und wenn man sie zwingt, dann sind wir eigentlich wieder in diesem Schulsetting, oder? Extrinsische Motivation, da lernen sie nichts. Also dann absolvieren sie halt das Kürzchen.
Und ja, nein, ich glaube, also ich würde jetzt meinen, dass das müsste man absolut emotional suchen, absolut. Ja. Schlussendlich kannst du ja sicher damit schaffen, dass Eltern tendenziell das Erlebnis von Kindern haben, etwas sehr Spezielles ist und hoffentlich auch oft etwas sehr Positives ist, was sie sich wieder freuen und wo sie vielleicht auch überfordert sind. Einfach keine große Gefühle, neue Erfahrungen und so weiter. Und ich meine, das solltest du doch irgendwie nachholen. Also da sind so viele Menschen in einem speziellen Zustand, wenn es um Kinder geht, gerade wenn sie Kinder haben, gerade so um die Zeit herum, wo ich denke, also wenn das gescheit willst aufziehen, dann müsstest du eigentlich schon etwas erreichen können. Es ist einfach mal etwas. So. Ich meine, weil das hat mich auch gestört, das hat mich vor 10 Jahren gestört. Ich bin damals in einer Phase, in der ich halbwegs regelmäßig in der Kirche bin und mich so mit spirituellen Fragen, mit Fragen in Liebe, mit Fragen in Wertschätzung so, sind halt dort aufgekommen. Und dort ist die Frage mir auch voll eingefallen. Ich habe gemerkt, hey, über das wird nicht geredet. Wieso nicht? Was ist mit den Kindern? Was ist mit der Erziehung? Was ist mit dem Umgang mit den Kindern? Das ist, weißt du, ich finde es ja cool, wenn eine Kirche immerhin, weil das auch schon selten ist, mit Drogensüchtigen schafft, die Menschen ernst nimmt, mit denen irgendwas hilft, mit denen einen sozialen Umgang pflegt, was auch immer. Das ist alles super. Aber es bleibt halt auch, wenn es nur das ist, dann frage ich mich halt genau die gleiche Frage wie immer bei diesem Thema. Ja, wie wäre es, wenn wir die nächste Generation anders würde aufwachsen, oder? Damit möglichst weniger Sucht passiert, damit möglichst weniger so Probleme da sind. Und das hat mich auch extrem gestört, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das ist ein blinder Fleck, also da müssen wir mal ein bisschen mehr darüber reden. Von dem her wäre ich voll dafür. Also irgendwie das Thema in irgendeiner Form angehen.
Ja, und in der Schwangerschaft zum Beispiel mit den Vorsorgeuntersuchungen, das schaffen wir sie auch. Also bringen die meisten Familien so weit oder Paar so weit, dass sie schauen, dass sie nicht rauchen, nicht mehr trinken und so in Anwesenheit von der schwangeren Mutter und so Sachen. Also Sensibilisierungsfähigkeit, also Sensibilisierung ist möglich.
Das haben wir an der Schule schon gelernt. Genau. So Alkohol und Rauch
und so. Ja. Und das ist also die erste Stufe, dass man so die Eltern begleitet. Da denke ich, kann man sicher auf der Krippenebene auch einiges machen. Gerade auch Soziales lernen. Ja. Also das Kind lernen, wie mit anderen Kindern umgehen.
Müsste halt auch ein bisschen günstiger werden. Damit es wirklich funktioniert.
Ja, und auch die Ausbildung. Ja, richtig. Also es müssen alle Zugang zu der Krippe haben. Ja. Man könnte vielleicht sogar einen Krippentag obligatorisch machen, der dann so ein bisschen zum Inhalt hat, dass er eben auch ein bisschen sozial integrierend und persönlichkeitsbildend sollte sein. Entsprechend sollte dann auch das Personal ausgebildet werden. Ich will nicht sagen, dass die Ausbildung von der Betreuerinnen und der Betreuer schlecht ist. Überhaupt nicht. Die sind jetzt schon recht professionell, denke ich mir. Also meine Kids haben schon einiges gelernt in der Krippe, aber man könnte einfach noch mehr machen, da ist noch recht Luft nach oben. Dann Kindergarten, dann Primarschule, SEC, Gymi, bis Universität, da können wir überall auf den entsprechenden Altersstufen die Fragen, die dann aktuell sind, die Prägungen, die man machen kann, dort Kind mitprägen helfen, dem, dass sie einfach wirklich ihre persönlichen Kompetenzen ausbilden können.
Und du stellst dir das vor, ohne ein komplettes Umkrempeln vom Schulsystem? Oder mit einem ziemlichen Umkrempeln vom Schulsystem?
Sagen wir es so, wenn man so etwas macht, das ist ja schon Umkrempeln vom Schulsystem, weil es kommt ein völlig neuer Inhalt rein. Also völlig, eben abgesehen von dem, was wir schon machen, aber das ist eben so am Rand, das habe ich am Anfang erwähnt. Aber grundsätzlich müssen wir es umkrempeln. Die ganze Persönlichkeitsbildung emotionale, soziale, würde eigentlich heissen, wir brauchen eigentlich mehr Lektionen. Mhm. Es ist ja neuer Inhalt zusätzlich. Und das ist das Problem, wo ich jetzt mich recht auseinandergesetzt habe in den letzten Jahren, weil ich weiss, wenn du mit neuem Inhalt kommst, dann bist du gegen alle Fächer, oder? Stehst du gegen alle Fächer und gegen alle politischen Institutionen, die dahinter stehen. Ja. Man könnte nicht weniger Mathe, man könnte nicht weniger Deutsch, man könnte nicht weniger Handarbeit, nicht weniger Kochen, nicht weniger Schwimmen, nicht weniger Turnen, nicht weniger Französisch. Und das ist auch irgendwie verständlich. Obwohl es sicher ein paar Sachen gibt, die man heutzutage herausstreichen kann, gerade zum Bereich Wissensvermittlung. Heutzutage so Wissen sehr schnell altert. Ja. Gewisse Kürzungen können wir machen, aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, um die Kompetenzen zu fördern. Ja, und weil ich mir dem Problem bewusst bin, habe ich mir gesagt, irgendwie müsste es einen anderen Zugang geben. Und ich habe das versucht, auch in meine Lektionen hineinzubringen. Und ich habe plötzlich realisiert, hey, das, was ich mache mit meinen Schülern, das hat ja, sollte ja eigentlich mit dem Leben zu tun haben. Und es hat ja auch mit dem Leben zu tun. Es hat einfach mit jetzt Wirtschaft und Recht, hat es mit politischen, wirtschaftlichen Institutionen zu tun, wo jetzt die Schüler vielleicht nicht gerade immer den direkten Zugang haben. Sie haben vielleicht noch nie einen Gerichtsprozess gehabt, zum Glück, oder? oder so. Und das BIP, das kümmert sich auch nicht gross. Ja, und dann bist du als Lehrer schon mal gezwungen, das irgendwie lebensrelevanter zu machen. Mir ist aufgefallen, wenn ich das verknüpfe mit persönlichen Problemen, die sie im Alltag haben. Also wenn es um Erbrecht geht, wie gehe ich mit Verlust um? Was bedeutet das, dass jemand gestorben ist? Dann wird es einfach gerade viel interessanter, als wenn es darum geht, wer erbt wie viel. Wohl Erbrecht machen sie irgendwie noch gern. Wenn es dann irgendwie spannend ist, wer kommt wie viel über, oder? Aber es gibt viele Bereiche, viele Themen, die eben recht abstrakt sind. Und wenn du dann das wirklich runterbrichst in ihr persönliches Leben, dann wird es für sie interessant und dann bist du schon verdammt näher an deinen Persönlichkeitskompetenzen. Also wenn du in der Geschichte das Thema Krieg hast und darüber diskutierst, wie gehen wir mit Konflikten um und was ist der Unterschied von einem persönlichen Streit zu einem Krieg, dann ist es einfach verdammt spannend für die Schüler. Und dann sind sie voll dabei. Und dann kannst du mit denen Konfliktgespräche machen und so. Und verschiedene Konflikte anschauen. Du kannst irgendwie einen kalten Krieg mit einem Zickenkrieg vergleichen. Und sie checken.
Kannst du mal ein Bild geben von der Form her? Wie läuft das ab? Ich sehe immer noch den Lehrer vorne mit so einem Horseshoe, wie heisst das?
Ja,
weißt?
Genau.
Wie nennst du das?
Hufeisen.
Hufeisen, genau. Hufeisenform, haben wir aufgehauen, Gimmies oder so, und Säcklebau. Und dann will der Lehrer eine Diskussion anregen und dann sind die einen dabei und die anderen nicht. Ich nehme es von der Form her, was passiert da? Oder wie stellst du das vor oder wie machst du es?
Also sehr vieles kannst du natürlich in der Diskussion machen. Die Schüler diskutieren sehr gerne. Da kommt auch sehr Persönliches raus. Jeder kann so viel mitmachen, wie er mag und will. Und so. Es ist ein recht niederschwellig, ungezwungen. Das Format, sind alle dabei. Es wissen dann nachher alle, was gegangen ist. Also du hast auch eine gewisse Stoffsicherung kannst machen. Jetzt haben wir das und das diskutiert. Alle haben es mitbekommen. Das ist dann prüfungsrelevant, weil wir sind ja immer in dem Setting von dem Stoff überprüfen. Also dort muss ich irgendwie die Brücke dann schlagen zu dem Setting, wo mir nicht so passt. Das geht in einer Diskussion, wo du nachher das Wissen sammelst, eigentlich relativ gut. Du kannst aber auch sie selber Projekte machen lassen, gerade eben zu so Themen. Du kannst ihnen Vorschläge geben, zum Beispiel eben vergleichen den Kalten Krieg mit einem Zickenkrieg. Sogenannte ist vielleicht auch der sexistischste Ausdruck, weil Zickenkrieg das kann natürlich auch durchaus zwischen Männern stattfinden.
Ja.
Lustigerweise kommen die Schüler auch auf das selber. Also, das ist noch lässig, da kann man auch dazu Sachen thematisieren, was ist das für ein Begriff, oder? Aber da bist du eben bei den lebensrelevanten Themen und dann die finden sehr schnell dann die Parallelen, dass Zickenkrieg, das ist ohne körperliche Gewalt und irgendein Kalter Krieg ist auch ohne körperliche Gewalt, also haben wir da Parallelen und in welchen Situationen machst du jetzt einen Zickenkrieg? Ja, du machst es dann, wenn du eigentlich nicht willst, körperliche Gewalt einsetzen. Im Kalten Krieg ist es so, dass die haben Atomwaffen gehabt. Wie ist es im Privatleben? Ja gut, wenn ich die anderen schlage, dann ist es irgendwie offensichtlich, dass ich irgendwie der Aggressor bin, ich mache es lieber subtil und so. Und dann sehen sie, es gibt auch viele Parallelen, es läuft eigentlich auf beiden Ebenen ziemlich ähnlich, einfach mit mehr oder weniger Personen involviert. Und so lernen sie eigentlich einerseits automatisch gerade, was ein Krieg ist und was für verschiedene Arten von Kriegen gibt. Weil das, was sie aus ihrem persönlichen Leben schon kennen, können den Transfer machen. Umgekehrt kennen sie von der Theorie, was dann, und auch aus der Geschichte, was sie sehen, wie Kriege stattgefunden haben, wie die funktionieren. Da können sie wieder für ihr persönliches Leben etwas lernen. Sie diskutieren miteinander darüber, gerade wenn es um persönliche Geschichten geht, wer was erlebt und so. Und da findet enormes Lernen statt. Und eben, weil sie persönlich involviert sind, ist für sie lebensrelevant und sie sind dabei und sie speichern die Sachen auch nachhaltig im Kopf ab. Weil es ist wichtig, es ist nicht der Lehrer, der jetzt einen Auftrag gibt und sagt, ja, heute interessiert ihr euch für das Thema Krieg. Mhm. Und das könnt ihr dann nachher der Prüfung können, sondern es ist, hey, was machst du, wenn du das Problem hast mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin? Was machst du, wenn er öffentlich oder so oder über das Internet das und das dich so und so angreift, dich so und so bloßstellt? Mhm. Ja, und das gibt es in allen Fächern, auch in der Mathe, findest du Themen, wo du kannst Transfer machen ins persönliche Leben und die Relevanz zeigen und gleichzeitig eben Persönlichkeitskompetenzen fördern. Zum Teil kannst du das dann auch, du hast ja gefragt nach der Formel, zum Teil kannst du selber Projekte machen lassen, dann sie selber irgendetwas präsentieren, du kannst Theater spielen, also gerade wenn es um so Sachen geht wie Zivilcourage oder Grenzen können setzen, sich können abgrenzen, dann kannst du natürlich irgendwie so ein Bully-Game machen, oder? Wo du irgendwie angreifst und
so. Ein Bully-Game.
Und dann fragst du irgendjemand bei der Klasse, wer ist so mutig und kommt führen und lässt sich mal von mir so richtig heftig bös anficken. Und dann hast du sicher einen, der sich da profilieren will, oder? Und dann machst du den jetzt mal auf irgendeine Ebene ab, die er vielleicht nicht erwartet hat. Und du hast ja dann einen von dir, der das Gefühl hat, er schafft es. Und du merkst, wie er mitkommt und so. Und du musst natürlich sofort aufhören, wenn du merkst, jetzt hast du ihn wirklich in deinem Betrieb. Aber du kannst dann das schön analysieren. Du kannst dann nachher die Rolle vom Angreifer den Schüler übergeben. Mhm. Zum Beispiel gerade er, der vorher angegriffen wurde, kann nachher selber mal angreifen. Und dann können sie es miteinander üben. Und dann kannst du am Schluss diskutieren, ja, sind jetzt gute Strategien zum Angreifen, sind gute Strategien zur Verteidigung und wie gehen wir konstruktiv mit so etwas um, wie kann das Problem lösen? Was ist nur Verteidigung, was ist die Lösung vom Problem und so weiter und so fort. Und da lernen sie extrem, oder? Da machst du tatsächlich etwas, was relativ heftig ist, wo du im Alltag aber eben doch auch immer wieder mal antriffst. Sei es, weil jetzt der Kollege einfach gerade ein Stück besoffen ist oder weil der Vater gerade jetzt zornig ist oder der Chef total enttäuscht von deiner Leistung oder was auch immer. Aber du kommst in die Situationen, wo du blöd angemacht wirst und mit dem konstruktiv umgehen, das kannst du üben. Und wo kannst du das besser üben als in der Schule? In so einem geschützten Rahmen, unter professioneller Anleitung, in einem Alter, wo du eigentlich genau in die gesellschaftlichen Situationen reinkommst und langsam das Verständnis hast von dem sozialen Prozess, dass du auch wirklich kannst damit umgehen lernen. Wo du nicht einfach heulen zum Mami rennst oder zum Papi und Schutz suchst, sondern wo du wirklich auch langsam die Fähigkeiten entwickelst, können selber Stärke, Resilienz zu entwickeln in so einem Setting. Das ist jetzt ein Beispiel von etwas so ein höherstufig im Sinne von höheren Altersklassen, oder, wo du dann eben vielleicht mit 17, 18 übst. Mitnehmen. Du kannst vielleicht auch schon mit 14, je nachdem wie heftig. Also ich würde jetzt ein 14-Jähriger würde jetzt nicht blöd anficken von der Klasse. Das ist das wird heftig. Das ist noch ein Problem mit den Eltern. Mhm. Und unter Umständen machst du auch etwas kaputt beim Schüler, oder? Aber bei so 17-, 18-Jährigen, wenn du die Schüler schon ein bisschen kennst, dann weißt du, mit wem du so etwas kannst machen. Und, ja, und da lernen sie wirklich auch viel und man lernt sich auch selber auch viel.
Also was du jetzt erläutert hast, hat für mich sehr kompatibel mit dem jetzigen System, oder? Also,
ja, ich versuche es möglichst kompatibel zu
machen. Du Inflektionen fliessen lassen, was es schon gibt. Und versuchst dich quasi wie qualitativ zu verändern, oder?
Ja. Und der Trick für die ganze Sache ist, durch das, dass ich die Schüler Also dass ich den Stoff, den ich sowieso muss vermitteln muss, vernetze mit etwas, was die Schüler sehr interessiert. Nämlich die persönliche Betroffenheit, das persönliche Alltagsleben und dann dabei gerade auch noch eben die Kompetenzen abholen und stärken, die sie brauchen in ihrem Alltag. So das bringe ich eben auch den Stoff eigentlich besser durch, weil sie sich auch mehr für den Stoff interessieren. Mhm. Weil der ist ja dann irgendwie auch relevant. Mhm. Also eben der Krieg ist dann auch relevant, wenn irgendwie der persönliche Konflikt ja auch relevant ist. Und, so. Und das heisst, ich bringe eigentlich nachhaltiges Lernen her. Sie müssen dann weniger noch büffeln von der Prüfung und so. Und durch das gewinne ich Zeit. Mhm. Die Zeit, die ich brauche, um eben die Transfers zu machen, mein persönliches Erleben. Und so kann man das doch irgendwie so in die Schule reinbringen, dass man nicht gross mehr Zeit braucht, dass man nicht irgendein eigenes Fach muss machen für so Fach Persönlichkeitskompetenz oder so, sondern es ist jedes Fach ist mit dem Leben verknüpft und durch das kommen auch die Fächer näher zusammen. Es sind nicht mehr einzelne Fächer, sondern es sind alle mit dem Leben zu tun.
Ja.
Und die Schule, der Schüler identifiziert sich dann, dann mehr mit dem Fach, er identifiziert sich mehr mit der Schule, auch mit dem Lehrer. Weil der Schüler merkt, der Lehrer will mich voranzubringen.
Ja, und der Lehrer irgendetwas, versteht irgendwas vom Leben. Also ich meine, schon nur das Erlebnis, dass der Lehrer über irgendetwas redet, was im normalen Leben ist, ist sehr hilfreich. Weil einige Lehrer, du hast auch das Gefühl, die leben in einem anderen Universum. Also das habe ich einige Mal erlebt. Da siehst du nie etwas, wo irgendetwas mit dem normalen Leben zu tun hat bei diesen Leuten. Irgendwie von der Emotionalität her, von den Themen her, die sie aufbringen. Mhm. Und das ist so etwas komisch. Oder? Dann
genau, man muss ja nur mal unsere Kleidungsstil
schauen. Das ist nicht attraktiv, oder? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Das ist ja meine Lehrer, aber immer ein weißer Kittel rum. Kann auch noch lustig sein.
Ja, die Sandalen. Ich laufe auch wieder Sandalen umeinander, oder? Auch noch im Sommer.
Aber was ist denn der Grund, wieso du jetzt quasi den Fokus dort lässt? Das ist einfach, weil du findest, alles andere zu verändern ist sowieso extrem schwierig und viel zu anstrengend. Du hast keine Lust, das überhaupt anzugehen, oder weil es gar nicht nötig ist?
Ja, man muss ja irgendwie wie ein positives Beispiel bringen. Also kritisieren kann man lange und sagen, irgendwie, Noten sind schlecht und Massenunterricht und so, überhaupt Unterricht, oder das Unter- und das Richten. Und so. Das Wort ist eigentlich ein sehr schönes Wort, wo eigentlich die alte preußische preußische industrialisierte Schule da schön zusammenfasst.
Ja.
Ja, das kann man lange kritisieren. Und kritisieren ist der erste Schritt. Aber wie du richtig sagst, es geht ja um die Opportunität zu kosten, die du dann hast. Also du musst irgendwie eine bessere Alternative haben, wenn du das Schlechte willst aufgeben, das angeblich Schlechte. Und das will ich eigentlich damit in die Schule hineinbringen, dass ich zeigen will, hey, ihr könnt die Persönlichkeitskompetenzen mit eurem Fachstoff verknüpfen. Mhm. Dann braucht ihr nicht einmal unbedingt mehr Zeit und ihr habt einen grösseren Lernerfolg, ihr habt es einfacher zum Schulgehen letztlich, weil die Schüler machen mehr mit, sie haben mehr Freude, sie akzeptieren auch den Lehrer viel mehr als geistige Autorität. Und es ist auch für einen selber irgendwie sinnvoller, weil man sieht, ich helfe diesen Schülern im tatsächlichen Leben. Also wenn ich die eben irgendwie das BIP auswendig lernen lasse und dann können es vielleicht die einen, die sich dann noch erinnern, wenn sie mal die Zeitung lesen, können sich erinnern, das ist da eine Wirtschaftsleistung, irgendwie so etwas. Aber habe ich damit wirklich etwas verbessert im Leben von dem Schüler? Marginal ja, aber nur marginal. Ich glaube, wir haben da viel bessere Möglichkeiten.
Mhm.
Und das machen wir eben genau mit dem. Und dann gibt es natürlich noch andere Potenziale, die wir haben, um eben gerade so das Zeitproblem anzugehen, damit wir Platz findet für die Persönlichkeitskompetenzen. Und das eine ist mal zum Beispiel eine sehr ineffiziente Struktur, die wir haben, ist einfach, dass jeder Lehrer seinen sogenannten Unterricht selber vorbereitet. Jeder macht sein eigenes Ding. Es gibt gewisse Kooperationen mit den Lehrern, ist auch sehr schulkulturabhängig, aber eigentlich müsste man doch, gerade wenn es dann eben noch komplizierter wird, dass man es dann muss mit Persönlichkeitskompetenzen verknüpfen, was eine Herausforderung ist für den Lehrer, oder? Das ist nicht sein Fachgebiet.
Ja.
Also, dann müsste man eigentlich professionelle Lektionen machen. Dass man Lehrerteams zusammenstellt, zum Beispiel jetzt eben auf höheren Stufen Fachlehrer, die zusammenkommen, am besten gerade schweizweit, und dann arbeiten die Lektionen aus und sie überlegen sich zusammen mit den anderen Lehrern, wo wir welche Persönlichkeitskompetenz fördern, wie können wir das fördern, wie können wir die Lehrer dazu befähigen, dass sie das machen können in der Schule und dass sie eben auch mehr Zeit dafür brauchen. Und dann fällt für den Lehrer eigentlich ein Großteil vom Vorbereitungsaufwand weg. Er muss die Materialien nicht erarbeiten, er muss die Lektionen nicht erarbeiten. Er muss sich nur reinschaffen in die Lektionen, die dann eben von zentralen Institutionen vorgegeben werden. Und er kann eben bei denen auch mitschaffen. Die sollen offen sein für alle Lehrer. Also das soll irgendwie so etwas Demokratisches sein am besten, oder? Wo alle können mitschaffen, weil nicht die Lehrer können mitschaffen. Die Leute aus der Wirtschaft, aus der Psychologie oder auch von Kirchen oder anderen sozialen Institutionen. Die das Gefühl haben, sie könnten da etwas einbringen. Mhm. Natürlich immer muss es religiös und politisch neutral sein und so. Aber man könnte da wirklich sehr professionelle Lektionen ausarbeiten, die man heutzutage auch elektronisch kann, aufbauen, sodass der Lehrer also auf einer Lernplattform ein ganzes Modul hat, wo man kann sagen, schaut, Modul Teil 1, den ihr jetzt mal selbstständig vorbereitet auf die nächste Lektion. Und dann machen wir dort zusammen Modul Teil 2 und der ist dann wirklich so darauf ausgelegt, dass der Lehrer den Modul Teil 2 anwendet und da drin ist vielleicht ein Spiel implementiert, wo man gerade interaktiv über die Plattform kann machen und so. Und dann gibt es irgendeine Wissenssammlung am Schluss mit einem Whiteboard, wo elektronisch ist oder wo die Schüler auch gerade alles zur Verfügung haben. Also dass man da wirklich elektronisch so implementiert, dass man es vielfältig kann machen vom medialen Aspekt her, vielfältig vom Inhalt her und sowohl für Schüler wie auch für die Lehrer ganz einfach ist zum Anwenden, dass der Lehrer also sich weder ins Technische noch muss einarbeiten, noch selber muss die Lektion erstellen, noch muss die Materialien zur Verfügung stellen, sondern er muss sich nur fachlich einarbeiten und hat dafür dann Zeit für die Schüler. Auf die Schüler einzugehen, den Schüler wahrzunehmen, den Schüler zu begleiten in seinem Prozess, in der Entwicklung von seinen Persönlichkeitskompetenzen. Und der Lehrer braucht dann natürlich auch Zeit, um sich selber weiterzubilden im Bereich Persönlichkeitskompetenzen, dass er das überhaupt machen kann. Ich glaube, dort haben wir auch ein riesiges Potenzial, zum Zeit zu sparen. Dort sind wir überhaupt nicht
ach so.
Okay. Im Sinn von Massenproduktion unterwegs, oder? Wenn jeder Lehrer einzeln seinen Unterricht vorbereitet.
Das ist aufeinander stört mich das einfach, weil ich würde denken, dass das auch etwas ist, wo also ist das nicht eine alte Entmündigung vom Lehrer? Oder würden das nicht viele Lehrer so empfinden?
Es würden sicher viele so empfinden, es würden sicher viele Mühe haben. Ich habe auch ein Stück weit Mühe, wenn ich eine fremde Lektion muss unterrichten muss. Ich mache schon lieber meine eigene.
Ja, yeah. Also ich meine, ich kenne es nur aus so Umweltthemen. Da gibt es ja schon seit langem jetzt so Module, die du bestellen kannst. Und dann ist eigentlich alles schon vorbereitet. Die Lehrer muss ein bisschen einschaffen, aber schlussendlich hat er einen ganzen Morgen wie schon geplant. Man kann irgendwie das Material auslehnen, vielleicht kommt noch irgendein Experte vorbei oder so. Da kannst du jetzt wirklich Zentrum Langenbruck und verschiedene Institutionen, die das anbieten, schon lange. MyClimate, glaube ich, und so.
Ja.
Geht auch in die Richtung, oder? Dass ja. Im Prinzip etwas von Experten ausgeschafft wird, immer wieder verbessert wird, hoffentlich, ja, arbeitet wird und dann kannst du es einfach anwenden. Und dass das irgendwie ein Blatt hat, würde ich denken, das fände jetzt noch viele cool. Ich weiß nicht, wie du das vorstellst, wie viel Platz das dann einnimmt, oder wie ist das dann quasi im Unterricht generell so, dass eigentlich alles,
das ist ja alles
vom Lehrplan eigentlich wie so.
Das ist ja flexibel. Die Idee wäre eigentlich, dass man Sachen anbietet, die dann der Lehrer freiwillig kann nicht
ja.
anwenden.
Ja.
Ich will jetzt nicht den Lehrer bevormunden, dass er nichts mehr eigenes machen darf, weil ich sehe auch Vorteile darin, dass Lehrer eigenes machen, weil sie an ihre eigenen Stärken und es macht durchaus Sinn, wenn sie auf ihren eigenen Stärken unterrichten oder eben Schule geben, lehren.
Also ich meine, ich denke auf den kreativen Prozess, würde ich denken, also ich meine, ich habe das auch ein paar Mal erleben dürfen, da kommt eine Nervosität auf, dann kannst du nicht schlafen und dann wirst du kreativ in der Nacht, ich bin immer in der Nacht kreativ und dann kann ich nicht pennen, aber dann merke ich einfach, okay, das ist wertvoll, ich fange auf
zu ja, aber genau das musst du doch einbringen in einer Gruppe. Dann kommt noch Kreativität vom Arbeitskollegen dazu, dann hast du noch
voll.
Eine Wissenschaft, dann
voll
hast du noch eine Psychologie und so.
Ja, genau.
Und dann hast du einen Sozialarbeiter dabei und der sieht noch ganz andere Facetten zu dem
völlig,
Thema.
Völlig einverstanden.
Und dann kannst du
ich frage mich nur, also eben, ich bin völlig einverstanden, dass es das braucht, aber ich denke so, auch wenn es ineffizient ist, wenn du mehrere Lehrer von einer gleichen Schule zusammenbringst, die dann zusammen arbeiten, wäre auch schon verdammt viel gewonnen.
Ah, ja.
Und ich habe das Gefühl, dass das dann halt auch für die Lehrer ein spaßvoller Prozess ist. So, ich weiß auch nicht, wie weit das virtuell treiben würde, dass die Lehrer wirklich nur noch, das wird ja wirklich auch von Leuten jetzt schon kritisiert, wegen der ganzen Lehrplaneinsatz, dass die Leute nur noch Lerncoach sind. Das ist schrecklich, weil der Lehrer eben seine Rolle verliert, sozusagen, oder seine Autorität.
Ja, verliert sie nicht, aber sie entwickelt sich weiter.
Ja, würde ich auch sagen, oder? Aber,
weil stoffvermittlich, die verliert der Lehrer eh immer mehr. Der Stoff wird immer weniger, der Lehrer wird immer weniger ein Stoffvermittler sein.
Ja.
Weil es heutzutage einfach attraktive Angebote gibt.
Und jo, also,
die wendet ja der Lehrer auch selber an, zeigt irgendwie ein Lernvideo und vermittelt es nicht mehr selber, weil das Lernvideo einfach besser gemacht ist.
Also Fanat ist es ja wie die Kirche und die Bibel und die Übersetzung. Ja. Oder? Also ich meine, das ist einfach passiert schon.
Ja. Oder?
Also wir haben jetzt einfach YouTube und du kannst so viel lernen dort. Und es ist eine enorme Ermächtigung von lernenden Menschen gegenüber den lehrenden Menschen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so, oder? Mit dem muss man das Beste daraus machen.
Ja, und ich würde auch sagen, die Angebote, die man dann macht, also die Lektionen, die man ausarbeitet, oder Lehr-Lern-Arrangements, die dann eher nennen, die können ja auch in Konkurrenz zu anderen stehen, oder? Dass man vielleicht irgendwie das deutsche Bundesland eine andere Lektion ausarbeitet und dann Lehrer in der Schweiz finde ich, also ich nehme es lieber das von dem, das ist besser und so, das passt besser mit dem zusammen. Ich finde, die Freiheit darf da auch sein oder dass er etwas Eigenes macht.
Ja.
Aber dass man dort versucht zu sparen, wo wir eben so wirklich mehr als Doppelspurigkeiten haben. Also, es ist ja nicht doppelt, das ist jede Lehre.
Es ist tausendfach. Ja.
Genau.
Ja, das stimmt.
Und die Zeit eben wirklich für die Schüler verwendet. Weil dort werden wir mehr zu tun haben. Gerade eben, wenn wir sie persönlich begleiten, die Schüler, wenn wir von dem Massenunterricht wegkommen zu dem Lerncoach, zu dem Begleiter vom Schüler im Lernprozess. Die Frage ist, ob wir das wollen. Und vielleicht wenn wir irgendwie weiterhin Stoffvermittler sind, gewisse Lehrer. Und dann ist natürlich die Frage, ob das die Gesellschaft so akzeptiert in Zukunft. Ob die einen Platz haben werden. Aber ich glaube, wir müssen uns einen richtigen Lerncoach entwickeln. Und ich glaube, das ist auch das, was unseren Job so richtig spannend macht.
Aber ja, das mit dem Ziel ist ja mega, ja, das sind die irgendetwas, wenn die das auch. Das ist auch etwas, wo zum Beispiel die integrale Politikerin Susanne Baumann so betont, dass man mal müsste anfangen mit der Frage, was wollen wir als Gesellschaft, was ist unsere, wo liegen die Prioritäten, oder?
Ja.
In Bezug auf, ist das Bier alles relativ gross und ganzheitlich gesehen, halt einfach in Bezug auf den Menschen, der aufwachsen kann. Aber ich denke, speziell ist einfach auf die Schule. Ich meine, wenn du sagst, ob das die Gesellschaft akzeptiert, dann denke ich vor allem an die Eltern, werden die das akzeptieren. Und ich denke, die Eltern akzeptieren sehr schnell sehr vieles, wenn sie sehen, dass das Kind zurückkommt und motiviert ist und Freude hat. Ich glaube, viel mehr braucht es noch gar nicht, dass die Eltern zufrieden sind. Ich
meine, ja, doch.
Denke schon.
Ja. Und ich glaube, gerade Susanne Baumann hat ja in deinem Talk, da, in deinem Podcast, etwas Schönes abgeleitet, was die Wirtschaft eigentlich in Zukunft fordern wird.
Ja.
Ich glaube, das kümmern noch recht viele Eltern, gerade in der Schweiz.
Wir sind
recht leistungsorientiert, oder?
Ja, für die Wirtschaft.
Und wir wollen, dass unser Kind irgendwie mal wirtschaftlich vorwärts kommt und einen Job haben wird und so, weil es für uns irgendwie auch ganz wichtig ist.
Ja,
kann man sich natürlich in Frage stellen, ob das wirklich so wichtig ist, aber in den realen Entscheidungsprozess ist wirklich wichtig, bereitet die Schule einen für die Wirtschaft vor oder nicht? Und ich glaube, auch da gibt es tolle Synergien mit diesen neuen Ansätzen, weil wenn du schaust, was heutzutage künstliche Intelligenz uns Konkurrenz macht in welchem Bereich, dann bleiben am Schluss einfach vor allem wieder nur die Persönlichkeitskompetenzen, wie Emotionales und Soziales, das werden wir am Schluss können rationalisieren.
Ja.
Hingegen Wissensvermittlung und Wissensmanagement und Kategorisieren, Gruppieren und Ausrechnen, so Sachen analysieren, das kann künstliche Intelligenz immer besser.
Mhm.
Und mit dem werden wir nicht mehr punkten.
Mhm.
Mit dem, was uns die Schule heute beibringt, können wir in der Zukunft, in den nächsten 20 Jahren, nicht mehr punkten auf dem Arbeitsmarkt.
Weil wenn ich so Sachen höre, dann geht mein Kopf halt in eine ganz andere Richtung, wie das, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, ich stelle mir vor, dass extrem viel Klassenunterricht einfach komplett wegfällt. Oder?
Ja.
Also das tut mich, es ist höchste Zeit, dass das passiert. unter anderem aus diesen Gründen. Ich meine, für mich gibt es ganz viele andere Gründe auch, aber das allein schon, wenn man einfach mal akzeptiert, dass es so ist mit uns, man kann gar nicht, es ist einfach so. Also, ich glaube, es ist klar, dass das passiert. Ja. Wenn die Autos können selber fahren, das können sie jetzt schon, als Folge vom Recht und von der Verbesserung und so. Wir sind natürlich, gewisse Sachen sind noch nicht da, aber wir reden darüber und wir wissen nicht genau, wie schnell es geht, aber in diesem Kontext allein schon, ich denke, okay, da müsste man doch schon noch wegen dem recht viele Lektionen streichen, wo die Grundidee haben, eben zu vermitteln, Wissen zu vermitteln. Und wir brauchen so viel Zeit für die Fächer, weil das Wissen vermitteln, das braucht viel Repetition und das muss man schön hierarchisch aufbauen und das braucht halt einfach seine Zeit. Und darum muss man dann viele Lektionen haben. Oder zum Beispiel mega viele Franz-Lektionen oder mega viele Mathe-Lektionen. Also eben, ich meine, für mich gibt es noch ganz andere Gründe, um ein paar Lektionen streichen und so. Aber gerade wenn du willst, Persönlichkeitskompetenzen als grosses Ziel, als neue Hauptausrichtung willst betrachten, dann führt das für mich automatisch weg von der Unterrichtsform, schlussendlich. Weil es viel einfacher wäre, in einem organischen, beziehungsweise menschlichen, natürlichen, selbstmotivierten Umgang miteinander, wo nicht... Also weißt, der Brecht hat das so schön, oder hat es sicher schon oft gesagt, irgendwie in der Tür hat das gesagt, quasi, wenn du jetzt Schule noch nicht hättest, und du willst es frisch anschauen, ja, dann willst du es aufbauen, oder? Mhm. Und dann kommt aus meiner Sicht etwas komplett anderes raus, ja, wie das, was wir jetzt haben. Es gibt natürlich gute Gründe, ist mir klar, um nicht immer völlig radikal bei den Wurzeln und alles neu bauen. Das ist logisch, das passt wie nicht zusammen, du kannst nicht gleichzeitig alles machen. Entweder du baust halt auf deine eigene Schule und machst es völlig anders, wie die da außen das machen. Oder du steckst richtig viel Herzblut und Energie und Schweiß und Arbeit in enorme Begrenzungen, die du hast, und du akzeptierst die und du kratzest dran, druckst und eben veränderst es im System und so. Beides geht irgendwie nicht und man muss sich irgendwie entscheiden, oder?
Ja, ich glaube eben nicht am grossen Wurf, dass man jetzt irgendwie vor der Schule von Grund auf neu denken und neu konstruieren kann.
Zum Beispiel die Schule in Weil, die du erwähnt hast. Ja. Wie funktioniert die? Ist das so etwas, in die Richtung, die du gerade erläutert hast? Oder
ja, es geht in die Richtung, aber sie... Also ich kenne die Schule nicht gut, ich würde sie gerne mal besuchen, um sie besser kennenzulernen. Dann würde ich jetzt auch nicht allzu konkrete Aussagen darüber machen.
Okay, ja, ja.
Es gibt aber schön, was ist auf SRF3, ich glaube Fokus, oder? So Input, bin ich mir sicher, welche von diesen beiden Sendungen. Die eine ist auf SRF3, glaube ich. Ja. Da gibt es ein schönes Porträt von der Primarschule. Und die versuchen dann bestehenden Rahmen, die sie haben, versuchen die Schule weiterzuentwickeln. Mhm. Dass sie mehr Praxis rausgehen, das ist jetzt ein Punkt, den wir nicht gross erwähnt haben, wo mir auch ganz wichtig ist, dass man eben das Lernen in der Praxis möglichst macht, im Alltag. Also ein schönes Beispiel, das sie dann in der Radiosendung bringen, ist, dass sie in Kleiderläden gehen, um Zählen zu üben. Und yeah, dann zählen sie dort auf den Kleiderständer, zählen yeah, die Kleider. Yeah. Und das Schöne an der ganzen Sache ist nicht nur, dass du irgendwie in der realen Welt draußen bist und nicht irgendwie nur an der Wandtafel schaffst, sondern die Schüler, die wählen sich dann selber den Kleiderständer aus, der ihrem Niveau entspricht. Also einer, der nicht gut zählen kann, der nimmt einen kleinen Kleiderständer, einer, der gut zählen kann, der wird jetzt nicht einen Kleiderständer zählen, wo 12 Kleider drauf sind. Mhm. Weil er eh weiss, dass er es schafft. Er sucht sich also ein Schwierigkeitsniveau. So Sachen machen die, oder? Also sie gehen in den Alltag, sie lernen die Schüler nach selbstständig ihr Niveau suchen. Mhm. Und so. Sie machen es auch an der Wandtafel, oder? Sie können dort verschiedene schwierige Aufgaben machen. Die Schüler können dann ja ihre Aufgabe auswählen, die sie machen wollen und so. Also es hat dort ganz viele gute Ansätze.
Das wird man sie auch sehr selbstständig schaffen, ja, an dem Rahmen, oder? Ja.
Mhm. Und sie machen es eben im bestehenden Rahmen drin. Und von dem her brauchen sie wenig Kräfte, um irgendwie das ganze System umzuändern. Und ich glaube nicht, dass das...
Ja, aber weißt du, was ist der Rahmen? Also bin ich verwirrt, oder? Weil der Rahmen kann sein, die Lektionen sind fix gelegt, wir haben so und so viele Lektionen Französisch, Mathe, bla bla, der Lehrer weiss, er muss dann dort sein und macht seinen Unterricht. Das ist für mich der Hauptrahmen. Und dann kannst du sagen, okay, über dem haben wir einen Rahmen vom Lehrplan her Und eigentlich könnte man die Lektionen komplett anders gestalten, solange der Lehrplan, oder? Mhm. Das wäre auch noch im Rahmen, oder? Nehme ich jetzt mal an. Ich weiss nicht genau, bis wo geht der Rahmen, oder? Wenn du sagst, du bist im Rahmen arbeiten. Weil ich habe schon mit Leuten geredet, Petra Lotti, die erste, glaube ich, oder zweite Podcast, die ich veröffentlicht habe, die hat sich sehr stark dafür eingesetzt, zu sagen, ja, eigentlich könntest du saumässig viel verändern.
Mhm, absolut.
Ohne das Gesetz zu verändern. Mhm. Aber innerhalb des Volksschulsystems. Und eben, über was reden wir denn, wenn man sagt, man will den Rahmen behalten? Oder, ich meine, es ist für mich etwas ganz anderes, ob du quasi die 45-Minuten-Lektionen-Geschichte mit einzelnen Lehrern beibehaltest, wo die Schüler einigermaßen das machen, was ihnen gesagt wird. Oder ob du ganze Mörgen hast, wo sie einfach machen, was sie wollen. Die Lehrer sind da, die sind ausgebildet, du hast alle Materialien zur Verfügung, aber es ist eigentlich eher so ein bisschen selbstständig geschaffen, das Auswählen. Meine, kannst du sagen, okay, das ist der gleiche gesetzliche Rahmen, aber ich meine, es passiert ja etwas völlig anderes. Mhm. Also,
ja, ich glaube, das grosse Hindernis sind unsere Köpfe, oder? Weil wir sind selber in die Schule gegangen und sind von dem her alle Fachleute, wir wissen, wie Schule funktioniert.
Mhm.
Oder einfach so, wie sie funktioniert hat, wo wir in die Schule gegangen sind. Mhm. Und von dem her sind wir auch alle extrem hinterdrein, mit den Bildern, die wir haben von der Schule. Also in der Schule, in unseren Schulvorstellungen sind wir sehr konservativ unterwegs. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, hey, Leute, wir brauchen doch keine Klassen mehr, wir brauchen keinen Stundenplan mehr, wir brauchen keine Noten mehr, das schränkt uns alles unnötig ein, ja, Hausaufgaben sowieso nicht und so, dann sagt sich der normale Bürger so, ja, also bei uns ist das auch so, also wir haben das noch gehabt und bei uns hat es funktioniert und ich bin auch nicht schlecht rausgekommen. Ja, und wenn man nicht so konservativ unterwegs ist, dann fragt er sich vielleicht gleich, ja, aber wie soll es denn sonst funktionieren? Und das ist mir doch zu riskant. Und wenn ich mein Kind dort hinschicke, dann weiss ich ja nicht, ob es nachher einen Job bekommt. Wenn ich es in die klassische Schule schicke, also traditionell, dann weiss ich, was es überkommt und so. Und dann kann es seine universitäre Ausbildung machen und irgendwann hat es einen guten Job, verdient gut, kann
Familie überbringen.
Ja. Darum, die Wirtschaft ist immer so im Fokus von uns, oder? Dass wir halt irgendwann wirtschaftlich über die Runde kommen
müssen.
Mhm. Und darum uns auf den Arbeitsmarkt müssen vorbereiten können. Und ja, wir wollen die Sicherheit und darum wagen wir auch wenig Neues, meinte ich.
Mhm.
Und dann, ob jetzt das Gesetz die Freiheit lässt, aber dann der Schulleiter oder der Verwaltung vom Kanton oder so, der Querstaat, das kommt dann wie so ein bisschen weniger darauf an, wo es Querstaat, aber wenn es nicht mehr Querstaat, dann kannst du eben schon wenig machen. Es sind viele Stufen, viele Ebenen.
Das stimmt wahrscheinlich, also es jetzt so antun, dass es theoretisch möglich ist, dass sie so ein Beispiel schon kennt, oder vielleicht hat es auch noch eine Vorklage, ich bin mir ganz sicher, aber das ist im Prinzip auch aus ihrer Sicht, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin das macht und die Klasse, die Eltern der Klasse aufstanden sind und die Schulleiter, dann kannst du eigentlich schon recht viel machen. Dann kannst du quasi sagen, okay, die Klasse machen wir wie ein Pilot oder irgendwie so. Und wenn die Eltern aufstanden sind und der Schulleiter das erlaubt, dann kannst du es eigentlich machen.
Aber du musst relativ kleine Brötchen backen, damit du die Risikobereitschaft gerade von den Eltern, natürlich vom Schulleiter, wegen der Verantwortung.
Genau, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Mir hat das sehr überrascht, dass ich das so...
Ja,
so positiv meine, gesehen hat, aber ja.
Ich glaube, es ist immer leicht, also es kommt immer mehr, weil ich höre immer mehr Leute, die den Reformbedarf sehen.
Kannst du das vielleicht noch schnell aus der Lehrergilde her noch ausdrücken? Was ist der Reformbedarf aus Sicht der Lehrer? Weil ich glaube, es ist nicht für alle im gleichen Grund, oder?
Wieso? Ja, das ist ganz unterschiedlich.
Ja.
Also ich meine, ich habe vorher gesagt, es gibt vielleicht einen Lehrer, der seinen Stoff wird vermitteln und fertig, oder?
Ja.
Und das gibt es noch ein paar Exemplare, glaube ich. Die meisten schießen es aber an, auf Deutsch gesagt, wenn sie einfach 40 Jahre lang das Gleiche sagen müssen.
Mhm.
Immer wieder wiederholen. Also viele Lehrer wollen gar nicht Stoffvermittler sein, sondern viele wollen etwas Neues ausprobieren, wollen etwas Spannendes machen, wollen spannenden Unterricht machen. Das ist so ein bisschen die Ebene, wo die meisten gerne, also wo sie so ein bisschen dran sind. Und dann gibt es eben auch ganz progressive, die irgendwie sagen, hey, nein, schau, ich muss schauen, dass der Schüler profitiert, dass er vorwärts kommt.
Ja.
Und dass also nicht mehr stoffzentriert sind, sondern sie sehen es dann mehr schülerzentriert.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Paradigmenwechsel, den wir jetzt gerade sehen in der Lehrerschaft und immer mehr natürlich auch bei den Eltern und auch in der Wirtschaft, dass wir sehen, wir müssen nicht Bildung machen, wir müssen nicht irgendwie Bildung vermitteln, in die Köpfe hineinbringen, sondern wir müssen Menschen formen. Ja. Und zwar so, dass sie sich möglichst selber entfalten können. Also dass sie nicht geformt werden, sondern dass sie sich selber ausformen, ausbilden können in ihrem Potenzial.
Und ich würde jetzt annehmen, dass so eine Zielvorgabe oder so ein Wunsch nach Veränderung von dem Stoff oder Bildung zu, oder wie hast du gesagt, vom Stoffmittel zum Kind zentriert oder so, das kommt aus schmerzhaften Erfahrungen. Das kommt aus dem Notengeben, wo du nicht willst. Ja. Oder dass du es gewohnt bist, Sachen zu machen, die du nicht willst oder so. Dass das du feil siehst, wo das Kind nicht gut schlagkommt und dann fragst du dich, kann man es auch anders machen?
Ich glaube, das ist persönlich recht individuell. Ja. Also jetzt für Lehrer denke ich, das Notengeben ist schon nicht so das Tollste. Mhm. Oder auch so Auftrag geben und erfüllen. Eben so das lehrerzentrierte Lehren, dass man für den Lehrer lernt, anstatt für sich selber. Gerade das erfahren viele Lehrer als mühsam, im wahrsten Sinne vom Wort. Mhm. Du musst dann die Schüler motivieren, dass sie dieses Ding machen.
Ja.
Aber es ist halt schwierig, die Alternative zu sehen. Und jetzt sind wir da wieder bei der konstruktiven Kritik. Oder? Viele Eltern haben irgendwie aus der eigenen Schulerfahrung auch negative Erfahrungen dabei und sagen sich, ja, es müsste eigentlich schon irgendwie anders gehen. Lehrer merken, dass sie anstehen mit gewissen Sachen, dass es einfach nicht funktioniert, nicht so gut funktioniert. Schüler merken es sowieso. Aber wenn du dann konkret fragst, ja, was wollen wir denn anders machen, dann fehlen halt immer noch Modelle.
Mhm.
Und darum meinte ich, wenn wir es von unten auf machen, wir versuchen im Rahmen von dem, im gesetzlichen Rahmen, den wir haben, im Rahmen von dem, was die Schulleitung zulässt und so, einfach versuchen mal auszuprobieren, zu zeigen, was für Konzepte auch noch gehen könnten, im Kleinen, dann kann man sie vielleicht plötzlich im Kleinen verallgemeinern. Man es plötzlich in der ganzen Schule im Kleinen so machen. Und wenn es die ganze Schule im Kleinen so macht, dann macht es vielleicht plötzlich eine andere Schule im Kleinen so. Und dann kann man den nächsten Schritt wagen, das auch mal im größeren Rahmen so zu machen. Mhm. Und so Schritt für Schritt. Und irgendwann merkt man ja, komm, also wenn wir jetzt die ganze Zeit Projektunterricht machen und das noch fächerübergreifend, was mega cool ist, weil jetzt arbeiten da die Lehrer zusammen und sie betreuen jedes Kind ist betreut von mehreren Lehrern und jeder Lehrer betreut auf seinem Fachgebiet professionell und so und das Kind kommt da irgendwie so integrale Gesamtleistung über von Betreuung. Das ist mega cool. Für was haben wir jetzt eigentlich noch die Lektionen? Das Projekt, der Projektunterricht passt da gar nicht rein. Dann kannst du plötzlich anfangen überlegen, brauchen wir jetzt noch einen Stundenplan?
Mhm.
Und dann kommst du vielleicht auch zuerst mal zum Schluss, ja gut, also wir machen jetzt einfach mal einen Nachmittag lang einfach den Rahmen für das Projekt.
Yeah.
Und dann ist einfach ein Nachmittag frei und der Rest ist noch ein klassischer Stundenplan. Und so kann die Schule Schritt für Schritt kann sie das alte Modell, glaube ich, schon überwinden. Und dann eben auch, gerade wenn du jetzt Projektunterricht machst, dann musst du am Schluss natürlich auch eine Bewertung schreiben, was ist gut gewesen im Projekt, was nicht und wo kannst jetzt du, lieber Schüler, noch daraus lernen, wo kannst du dich steigern, was sind deine Stärken, die du weiter aufbauen kannst und so. Also, so kannst du dem Schüler am meisten mitgeben und klar, musst du dann vielleicht am Schluss eine Note setzen. Aber die Note wird dann so immer mehr in den Hintergrund treten. Und wenn dann die Wirtschaft kommt und sagt, hey, wieso zeigen ihr uns immer die Zeugnisse mit diesen Zahlen drin? Wieso zeigen ihr nicht, was ihr für Projekte gemacht habt, was die für Titel haben, was die für Bewertungen bekommen, was die Schüler für Selbstreflexionen zugeschrieben haben, was sie daraus lernen wollen? Das würde uns viel mehr interessieren. Dann können sie sich plötzlich mit so einem Projektportfolio bewerben und die Zeugnisse werden obsolet. Das ist so ein Weg, den ich sehe, also so eine Revolution von innen, um es subversiv auszudrücken. Das wäre...
Also eigentlich, wenn du bist ein sehr positiver Mensch, das merke ich, oder? Also das ist einfach, du bist positive Erfahrung, schlussendlich, oder man schwindet sich so von positiver Erfahrung zu positiver Erfahrung, oder? Ja. Statt irgendwie theoretisch über ein komplett neues Modell nachzudenken, wenn das liegt dabei, oder? Dass der,
Das ist jetzt ganz positiv. Das kann auch resigniert tun, also im Sinne von, ja, ich glaube nicht mehr der grosse Wurf, dass man einfach von einem Tag auf den anderen ein völlig neues Schulsystem könnte einführen. Ich glaube, im Kleinen geht mit Privatschulen, oder?
Wenn eine neue Schule einfach mal startet, das kann man, oder?
Aber ich meine, Montessori macht jetzt schon mehr als 100 Jahre, tolle Schulprojekte. Und, also ja, rund 100 Jahre sind es jetzt, oder? Und,
ich glaube,
Und die Schulen, die gibt es schon lange und die machen vieles gut. Es gibt sicher auch Sachen, die man kritisieren kann.
Aber es ist unterschiedlich, so wie es klingt.
Ja. Aber es gibt auch viel abzuschauen und man schaut es nicht ab. Mhm. Es kommt nicht in die Volksschule rein. Mhm. Oder höchstens ganz, ganz langsam. Und darum, ich glaube nicht daran, dass man mit einem Gegenmodell in Form von einer Privatschule kann die Welt revolutionieren. Mhm. Und ich will jetzt persönlich zum Beispiel will ich jetzt auch nicht eine eigene Schule gründen, wo es mich extrem reizen würde. Mhm. Dann könnte ich gerade anfangen und könnte auch den Beweis antreten, ob es funktioniert und weiterentwickeln und so. Ich muss viel weniger Widerstand überwinden, aber ich habe das Gefühl, das geht dann einfach so lokale Blasen und kommen einfach wieder die Schüler, die sich das leisten können, an unsere Privatschule und dann sind wir da wieder so soziale Blasen, Sondergrüppli und ja, anstatt dass man die Stärke von der Volksschule, dass da eben das ganze Volk zusammenkommt und dass man da wirklich auch Integrationsleistungen bringt, wo eben das Direktorentöchterli mit dem Arbeitersohn und so zusammenkommen, wie man es immer sagt. Da sehe ich eben schon einen Wert drin. Du hast gefragt, was für Ansätze gibt es. Ich habe gesagt, ein Elternbetreuer wäre etwas, dann so Schule, Kindergarten, Krippe, Unis, dort Persönlichkeitsbildung zu machen, dann müssen wir sicher ein Angebot lebenslänglich machen, dass man kann seine Persönlichkeit weiterentwickeln kann. Mhm. Das kann man auch von Bildungsgutschein machen, im Sinne von, dass du kannst eine Psychotherapie machen kannst, wenn du willst oder sonst etwas. Also,
super.
Persönlichkeitsbildungsgutschein und so. Und fürs das, also wenn man es so ganzheitlich angeht, da braucht man eigentlich dann halt wirklich einen politischen Unterbau für das. Also das muss man irgendwie untermauern. Und ich denke, am besten würde man es so machen, dass man es macht wie mit dem Kinderrecht, wie mit dem Persönlichkeitsrecht, dass man sagt, man macht einfach das Grundrecht. Und zwar, dass jeder Mensch das Grundrecht hat darauf, dass er seine Persönlichkeit kann möglichst vollständig entwickeln. Mhm. Und der Staat ist verantwortlich dafür, dass es wäre nicht nur ein Abwehrrecht, dass der Staat muss schauen, dass er nicht irgendeine Persönlichkeit schädigt vom Mensch. Aber das wäre sicher mal der erste Schritt. Darum Notendruck und so könnte vielleicht schon das erste Opfer sein von so einem Grundrecht. Aber eben auch positives Leistungsverpflichtung, dass der Staat als eine Pflicht genommen würde, den Menschen so zu begleiten, jeder, der auf seinem Staatsgebiet lebt, so zu begleiten, dass seine Persönlichkeit möglichst entfalten kann. Natürlich auf kognitiver Ebene, wie er es schon bisher macht in der Schule, zum Beispiel. Es gibt sicher auch weitere kognitive Elemente, die noch nicht gefördert werden. Dann eben aber auch auf emotionaler, sozialer Ebene und auf körperlicher Ebene, gesundheitlicher Ebene, dass er wirklich sich voll entfalten kann, der einzelne Mensch, und so einerseits glücklich werden für sein Leben, andererseits aber auch sich befreien kann von all diesen Zwängen und wie sagt man, so, wenn man sich leer fühlt, das leere Gefühl, Löcher, die man hat, die man irgendwie nicht füllen kann, wo man die ganze Zeit Sachen hinterher rennt und damit eigentlich auch die ganze Gesellschaft belastet. Mhm. Weil wenn du schaust, was dahinter ist, hinter dem ganzen Thema, wir haben ja vorhin über Probleme geredet, soziale Probleme, wo eigentlich überall so psychologische Komponenten haben von den Beteiligten, wenn du schaust, wo die Probleme herkommen, dann ist es meistens so, dass irgendwo ein Defizit drin ist, ein psychisches. Also zum Beispiel Gewalt bei Drogen, bei übermäßigem Konsum und so. Es ist meistens so, dass die Menschen versuchen, irgendwie ein Loch zu stopfen. Zum Beispiel bei dem, dass sie jetzt gerne shoppen und so und das Zeug nachher wieder wegwerfen, umdrehen oder so. Was auch immer. Oder das Instagram-Profil da aufrechterhalten. Also, pushen und schön gestaltet und mega viele Ressourcen dort rein investieren, weil es einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt oder was auch immer das Problem ist. Also es steckt eigentlich immer irgendwo ein Bedürfnis rum, das nicht gestillt werden kann. Und dann nimmt das Bedürfnis überhand. Es sind dann nicht irgendwie mehrere Bedürfnisse, Das eine Mal ist der Hunger ein bisschen stärker, dann ist man müde, dann hat man wieder Lust, Freunde zu sehen oder so. Sondern es ist ein Bedürfnis, das irgendwie nicht gestillt werden kann und die ganze Zeit dominiert, das Verhalten dominiert. Also man steht dann die ganze Zeit auf Aufmerksamkeit aus oder auf Selbstwert oder auf Sicherheit oder auf Machtausübung oder was. Das dominiert dann einem so, dass man erstens eben nicht fähig ist, seine eigenen anderen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu befriedigen. Und dann kommt es zu der Abspaltung, die du mal kurz angesprochen hast vorher, dass man eben gewisse Sachen vom Leben ausblendet, abspaltet von sich. Susan Baumann hat dann noch schön das angesprochen, die Abspaltungsthematik. Also für die, die den Podcast noch gehört haben, unbedingt hören. Sie spricht eigentlich ganz viele Grundlagen zu dem, was wir jetzt besprochen haben, an. Also einerseits die Abspaltung gegenüber sich selber, andererseits hat man halt nicht die Ressourcen, um auf die anderen Menschen einzugehen. Also Empathie kann man nicht entwickeln, wenn man so mit sich selber beschäftigt ist. Und das sind eigentlich ganz, ganz grundlegende Faktoren für ein gutes Leben für sich selber und ein gutes Zusammenleben. Und wenn man das nicht hinbringt, dann haben wir einfach Probleme. Also so Menschen, man muss nicht einmal irgendwie Persönlichkeitsstörung ausbilden. Also man muss nicht einmal ein Narzisst sein oder so, der nachher daraus entsteht, sondern wenn du einfach immer an einem Bedürfnis hinterherrennst und du kannst dass die Lücke in deinem Leben nicht füllen, nicht befriedigend füllen, dann überrollst du die anderen und spaltest eben Teil von dir selber ab. Und das kostet dann auch ganz viele Ressourcen, weil du bist die ganze Zeit am Kompensieren oder am Ausblenden, also am Verdrängen. Du bist die ganze Zeit im Kampf mit dir. Und da sind enorme Ressourcen, enorme Schäden entstanden. Und wir haben irgendwie das Bewusstsein nicht dafür, was da eigentlich passiert.
Ja.
Und genau dort müsste eben so eine Persönlichkeitsstärkung anfangen. Und genau dort müsste auch so ein Grundrecht darauf zielen, dass man also den Menschen wirklich begleitet, seine Löcher zu füllen, die er hat, seine Stärken zu finden, um ausgeglichen zu werden, um seine Freiheit zu finden, wirklich all seine Bedürfnisse nachzugehen, seine Bedürfnisse auch zu erfüllen. Also wenn er irgendwo ein Loch hat, eine Lücke, wo er nicht füllen kann, dass man ihm hilft, die Lücke zu überwinden und dass er ein ausgeglichener Mensch wird. Und durch die Ausgeglichenheit wirst du eben auch frei, dann kannst du wirklich dem nachgehen, was du brauchst und du kannst deine Bedürfnisse erfüllen. Wenn du deine Bedürfnisse einigermaßen erfüllt hast, dann kannst du auch auf die anderen eingehen. Und ein Bedürfnis, das wir jetzt nicht angesprochen haben, weil dir auch ganz wichtig ist, gerade im Zusammenhang mit den Eltern, ist natürlich die Liebe, die Erfahrung, das Grundvertrauen in die Menschheit zu haben. Die anderen werden man nicht böse, sondern gut und ich kann kooperieren mit denen und zusammen können wir mich erreichen und ich habe Freude daran, wenn der andere mich erreicht und der andere vorwärts kommt. So das ganze Kooperative und die Integration, das wäre dann so der Folgeeffekt von so einer Persönlichkeitsstärkung. Also, dass die Menschen mehr wieder zusammenwirken, dass Menschen mehr wieder füreinander wirken, dass Menschen mehr aufeinander wieder zugehen, mehr Verständnis wieder füreinander finden, mehr Ressourcen übrig hätten, zum Zweck verfolgen, den sie wirklich erfüllt. Und das wäre dann so die grosse Utopie, die dann vielleicht irgendwann erreicht wird.
Genau, also das ist etwas, was ich selber für mein eigenes Leben, für meine eigene Realität hinterherhechle bei diesen Stücken. Ich kann mich darum sehr gut damit identifizieren und fände das grundsätzlich toll, wenn das einfacher wäre, wenn das günstiger wäre, wenn es einfacher wäre für alle, irgendwie den Weg einzuschlagen, wenn sie eben merken, ich drehe im Kreis oder ich komme nicht vorwärts oder ich mache immer gleich Scheiße und immer gleich Fehler oder was es immer ist. Um auf sehr einfache Art und vor allem auf eine professionelle Art, dass wirklich gesellschaftlich vorbereitet ist darauf, dass es da Ressourcen gibt, die sich bewährt haben und so weiter und so fort. Wir haben ja das zum Teil. Wir haben eine Krankenkasse, wir haben Psychotherapeuten, gewisse wenige Sachen werden bezahlt, die meisten Sachen werden nicht bezahlt.
Vor allem halt auch defizitorientiert. Also,
defizitorientiert.
Also wenn du deine Depression hast oder wenn du anfängst, Leute schädigen, weil du dich nicht einfühlen magst oder so, dann geht es langsam los oder dann springt der Staat ein, irgendwie die Polizei hat ein paar Mal das Problem mit dir und jetzt wirst darauf aufmerksam
gemacht. Stimmt, das ist wirklich der springende Punkt, der Sprung vom Defizitorientierten zum Potenzialorientierten.
Ja, und eben, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich würde sagen, wir springen meistens erst dann ein, wenn der Schaden da ist. Mhm. Und nicht schon vorher.
Mhm.
Also gerade wenn du schaust in Sachen Depression, Burnout und so.
Mhm.
Bis man dort etwas macht. Klar, es gibt vorbildliche Unternehmen und vorbildliche Chefinnen, Chefs, die merken, wenn der Mitarbeiter ausbrennt und so. Ja. Aber institutionalisiert.
Ich habe gerade ein anderes Gespräch davon gehabt, also vielleicht nicht unbedingt wegen der Institution, aber mehr wegen der Grundeinstellung von der Gesundheit, dass ich die Definition immer ein bisschen komisch gefunden habe von der psychischen Gesundheit, wo ich immer wieder angetroffen habe. Das ist jetzt zum Beispiel gesehen mit Krankenpflege. Also keine Super-Experten, aber auch so quasi die Grundhaltung, die ich oft gehört, dass Gesundheit einfach bedeutet funktionieren. Ganz einfach gesagt, solange du noch den Job machst, stabiles Leben hast, deine Familie kannst sorgen, dann haben wir kein Problem.
Nein, sozusagen die Abwesenheit von Dysfunktionalität.
Abwesenheit von Dysfunktionalität, genau. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass man von dem wegkommt. Ja. Ich habe noch gedacht, hey, wenn ich eine tolle Zitatsammlung habe, lese ich mir etwas vor. falls es, ich hoffe, das passt einigermaßen. Erich Fromm, ich bin ein riesen Fan, er ist eine riesen Inspiration für mich. Ich habe es gerade letztens gemerkt, wie der Kollege mir das Buch ausgelehnt hat, Haben oder Sein. Ich habe das vor...
Statt auch in meinen Büchern gestehen, natürlich.
Ich habe es mir 10 Jahre glaub, gelesen und dann länger nicht mehr. Und jetzt habe ich gemerkt, hey, das hat glaub, mega viel ausgelöst. Auch wegen der Kinderrechte. Also Erich Fromm hat das eine Idee bei mir ausgelöst, die ich vorher noch nie gehört und noch nie gedacht habe. Dass wir da die Progression haben von den Rechten, von der Sklaverei, der Frauenbefreiung oder Frauenrechtsbewegung und so, die Eigentumsherrschaft von Mann und Frau, dass das langsam aufgelöst worden ist im 20. Jahrhundert und so. Und bei den Kindern ist ein enormes Defizit da, die wirklich könnte eigentlich noch weitergehen. Und der Gedanke allein ist für mich gigantisch gewesen. Anyway, kurz Zitat von ihm. Die Notwendigkeit einer radikalen menschlichen Veränderung ist deshalb weder nur eine ethische oder religiöse Forderung, noch ausschließlich ein psychologisches Postulat, das sich aus der pathogenen Natur unseres gegenwärtigen Gesellschaftscharakters ergibt, sondern sie ist auch eine Voraussetzung für das nackte Überleben der Menschheit. Richtig leben heißt nicht länger nur ein ethisches oder religiöses Gebot erfüllen. Zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische Überleben der Menschheit von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab. Dieser Wandel im Herzen des Menschen ist jedoch nur in dem Maße möglich, in dem drastische ökonomische und soziale Veränderungen eintreten, die ihm die Chance geben, sich zu wandeln und den Mut und die Vorstellungskraft, die er braucht, um diese Veränderung zu erreichen. Ich meine, schlussendlich bist du sogar jetzt auf das eingegangen, weil es nicht speziell über ökonomische Sachen geredet, aber schlussendlich müsste es ja zahlt werden. Also wenn du die Angebote willst haben, dann müsstest du mindestens einmal, ja gut, auch geht noch viel weiter als das, aber müsstest mindestens dafür sorgen, dass die Institutionen bezahlt sind, dass die da sind, dass das über eine Gesellschaft irgendwie finanziert wird. Und in dem Sinne greifst du ein bisschen in die Wirtschaft ein.
Ja, und man müsste halt das Potenzial sehen, wo das hat. Dass eben einerseits, dass viele negative Verhaltensweisen wegfallen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auch wirklich die Leistungsfähigkeit.
Ja.
Und vor allem auch, das war zusammen Baumann angesprochen hat, die Eigeninitiative, die vielen Unternehmen fehlt.
Ja.
Der Mensch, wenn er Selbstwirksamkeit erfährt in der Schule und in der Familie, von den Eltern und so, also selber Sachen ausprobieren kann, selber kann kreativ werden und so und seine Fähigkeiten selber entwickeln, dann wird er auch eigenmotiviert, initiativ und so und bringt neue Ideen und das ist eigentlich die Grundlage für zukünftige Unternehmen, dass die erfolgreich sein können für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Oder?
Voll.
Und gleichzeitig werden wir Herausforderungen haben in der Zukunft, wo einfach starke Menschen braucht und vor allem auch einen starken Zusammenhalt braucht. Ich glaube, etwas, was wir überwinden müssen, ist der extreme Individualismus, den wir haben.
Ja.
Und die Wettbewerbsorientierung. Also auch der Wettbewerb zwischen den Staaten, zwischen den Systemen und so. Wenn wir zum Beispiel die Herausforderung mit dem Klimawandel, mit künstlicher Intelligenz, mit Atomwaffen und so, wenn wir diese Sachen in den Griff bekommen, dann dürfen wir uns nicht mehr identifizieren als Schweizer oder Chinesen oder Brasilianer oder was auch immer.
Mhm.
Oder als Akademiker oder Arbeiter oder als Mann oder Frau oder was auch immer, sondern wir müssen uns als eins verstehen, als eine Gesellschaft, wo wir alle integriert sind, alle zusammenwirken müssen und unser Handeln sich auf wirklich auch alle auswirkt. Und das können wir auch wieder nur mit Persönlichkeiten machen, die nicht einfach mit sich selbst beschäftigt sind, sondern wo so in einer Zufriedenheit können leben können, dass sie auch auf andere Menschen eingehen können, sich einladen, ihnen zuhören können und zusammen Lösungen finden können.
Ja, das klingt für mich auch nach dem, also ich habe mich sehr stark mit Enneagramm befasst, so eins von den, wie nennst du das, Persönlichkeitsprofilsystem oder so. Und von dort bin ich glaube auf den Gedanken gekommen, vom Weiterentwickeln von der Persönlichkeit über die Automatismen hinweg. Oder? Mhm. Dass im Prinzip das Enneagramm gibt wie so einen Strauß an Möglichkeiten, wo relativ gut beschreibt, was es alles so für Automatismen gibt im Mensch. Mhm. Und das Ziel ist eigentlich nicht dort stecken zu bleiben, sondern das zu erkennen und dann über das rauszuwachsen. Oder? Und viele von der persönlichen Herausforderungen, aber auch von der Gesellschaftsherausforderungen, von der Weltherausforderungen bedingen ein Stück weit, dass wir eben nicht mehr einfach unseren Automatismus in den Ort setzen, dass wir nicht mehr reaktiv sind auf alles, dass wir nicht einfach so immer das Gleiche machen, dass wir nicht immer gleich reagieren auf alles, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben auf alles und so, sondern eben so eine Art und innere Freiheit entwickeln, um schlussendlich zuhören und kreativ können sein, um überhaupt auf neue Lösungen zu kommen und um bereit sie auch die Lösungen umzusetzen. Also irgendwie in dem ganzen Zeug findet sich das alles, finde ich, wenn auch der Fromm, was auch so sagt, oder da braucht es eine Art einen neuen Mensch. Es klingt ein bisschen hart und ein bisschen gross und ein bisschen krass und so, sehr utopisch, aber unsere Probleme sind gigantisch. Wir schauen sie normalerweise einfach nicht an. Aber also die global, also eben Klimawärmung und nukleares Zeug, die zwei allein schon, wie der Chomsky immer wieder schön betont. Das sind die Probleme, die man eigentlich immer müsste im Nachhinein haben. Wir dienen so, als gäbe es eigentlich nicht. Also die Klimawärmung ist jetzt in der Schweiz ein Thema, absolut. Aber in vielen Orten ist das nicht. Und die nukleare Bedrohung, die wir praktisch nicht antönt. Und laut Experten sind wir jetzt so nach wie seit 50 Jahren nicht mehr oder so. Das ist einfach ein extremes Risiko. Und also eben das mit der Utopie, das habe ich eben noch schnell auch, das ist mir noch gerade gekommen, da Artikel gelesen abschließen, der Harald Welzer, hast du schon mal von dem gehört?
Ja,
der ist auch in St. Gallen unter anderem Dozent.
Ja.
Deutscher, genau. Soziologe und Autor, Spezialist für gesellschaftlichen Wandel. Da hat einfach sogar so einen schönen, in dem Interview schönes Zitat in Facebook-Poster. Der Traum ist zwar keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung für gesellschaftlichen Wandel. Brecht hat die gleichen Aussagen. Uns mangelt es an Utopien. Oder Drassfeld sagt es gleich über die Schule. Uns mangelt es an positiven Bildern von der zukünftigen Schule. Das ist etwas, wo auch in unserer Gesellschaft einfach unsere superrationale und weiß auch nicht was, Realitätsnahe, immer alles, keine Ahnung was es ist. So die Vorstellungskraft und Kreativität und das, was nicht beweisbar ist, ist einfach schon mal ein paar Level tiefer, wie das, was wir messen können. Und was wir brauchen, ist nicht mehr messen, oder? Was wir brauchen, ist eben Bilder können irgendwie entstehen und die irgendwie können kommunizieren und irgendwie können andere begeistern und irgendwie können das Gemeinsame finden, dass das verschiedene Leute, das ist ja wahnsinnig schwierig eigentlich. Also wie kannst du mehrere Leute dazu bringen, über das Gleiche zu reden und sich etwas vorstellen, was noch nicht Realität ist? Das ist ja etwas wahnsinnig komisch, das ist sehr schwierig, das braucht eben eine Kommunikation, wo grundsätzlich schon etwas fast unmöglich ist, dass etwas, was jemand denkt und fühlt, kannst du übermitteln, sodass der andere oder die andere das Richtige. Also es ist eine schwierige Sache, aber schlussendlich, ohne das geht es gar nicht, oder? Das ist das, was man sagt. Also es ist eine notwendige Bedingung. Es lenkt nicht, aber es ist eine Bedingung. Wenn du nicht kannst, etwas Nicht-Reales einfach mal zeichnen in deinem Kopf oder in den Gedanken oder in Wort oder auch in Schrift, dann kommen wir gar nicht hinein, oder? Also, und eben, ja, du hast irgendwie Ich weiß jetzt gerade, was du wahrscheinlich etwas in die Richtung vorgesagt hast. Dass es die Bilder braucht einfach vom...
Ich glaube, so, dass wir schon ganz viele Bilder haben, ganz viele Ideen und so. Ich glaube, es mangelt uns nicht an Ideen per se, sondern es mangelt uns mehr an Menschen, die sich auf die Ideen einlassen. Dass sie eben Menschen, die nicht ihren Defizit hinterherrennen, sondern Menschen, die frei sind, um sich auf die Ideen einlassen und sagen, ja komm, jetzt denken wir die Schule neu. Oder komm, jetzt gestalten wir die internationale Ordnung neu.
Ja, also du meinst, die Ideen sind schon mal gedacht worden.
Ja, ja.
Ja.
Und sie sind irgendwo und du findest sie auf dem Internet, oder?
Ja.
Und dann findest du auf dem Internet natürlich auch noch ganz viel Zeugs, wo Quatsch ist und so, wo nicht funktioniert oder so. Oder wo sogar absichtlich.
Aber es läuft über Begeisterung, oder? Also ich meine, wenn nicht begeistert da ist,
dann musst du schon mal die innere Freiheit haben.
Ja, dann musst du die innere Freiheit haben.
Um dich auf das einzulassen.
Genau.
So. Für viele ist natürlich auch Veränderung eine Bedrohung. Und gerade in der Welt, die sich jetzt immer schneller verändert, ist zusätzliche Veränderung einfach noch zusätzlicher Stress.
Das habe ich auch mit der Schule immer wieder gehört. Oder so viele Schulreformen, so man hat keinen Bock auf weitere Schulreformen. Mhm. Oder irgendwie haben jetzt die letzten 15 Jahre den Kampf um das Lehrplan 21 in allen Kantonen und die Integration und alles. Alle haben es irgendwie durchkommen und sind einfach froh, wenn es sich einfach mal beruhigt, oder? Und ich finde einfach, hey, nein, das ist alles völlig ganz spannend. Ich verstand schon, dass das irgendwie auch anschießt, keine Zeit, keine Lust mehr und so weiter. Und eben, aber das ist wieder das Gleiche. Der Grund, wieso man dann resigniert oder findet, hey, ich brauche Pause, ist, weil man nicht ein wirklich positives Bild hat, das man sich daran heben kann. Wenn es das nicht gibt, dann denkst du einfach, ja, wieso soll jetzt die nächste Reform anders sein? Ja, will dir eben nicht darunter vorstellen, wieso das ist gut, oder?
Ja. Also,
eben, ich meine, schlussendlich mache ich das Projekt ja aus diesem Grund, oder? Weil ich immer merke, es ist schon nur für mich, wo schon etliche Stunden sich irgendwie mit so Menschenpotenzial, innere Freiheit, Themen und so auseinandergesetzt hat und Kinderrecht und so. Und es fällt mir sehr schwer, um diese Bilder aufrechterhalten, wo bei mir dann die Motivation auch auslöst, oder? Das Zeug, das wird einfach immer wieder versandet und überhäuft mit anderem Zeug oder gesundheitliche Probleme, was auch immer ist. Es läuft irgendwie anders, ich bin wieder am Arbeiten, was auch immer. Schon nur für mich ist schwierig, oder? Und schon nur irgendwie über das Zeug zu reden, kommt man dann an den Punkt, wo ich jetzt gerade bin und ich wieder denke, ah, genau, und das geht und da, ja, genau, oder das und das und das und das, und darum ist es toll und darum ist es spannend und darum muss ich es machen. Natürlich hoffe ich, dass das auch irgendwie ein paar andere Leute bestärkt, unterstützt, hilft, erinnert. Oder ich brauche immer wieder Erinnerung, ich muss immer wieder so einen Artikel lesen, wo jemand etwas sagt, wo ich wieder merke, ah ja, genau, da ist wieder einer, oder? wo das Gleiche sagt oder wo das erkennt und wo aus einer wissenschaftlichen, aus einem Fundament heraus eigentlich so blumige Sachen sagt, wie wir brauchen Träume, oder?
Ja.
Das ist wie fast schon unerhört, oder? In der wissenschaftlichen Kontext.
Ich glaube, eine Schwierigkeit, die wir im Moment haben mit der Beschleunigung und dem Stress, der damit ausgelöst wird, ist natürlich das, was du vorher erwähnt hast, mit der Reaktivität, die man überwinden sollte.
Mhm.
Die Situation ist eigentlich so, dass wir immer mehr die Reaktivität reingedrängt werden durch schnellere Entwicklungen. Bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns jetzt zuerst mal auf die Entwicklung anzupassen.
Ja.
Und dann haben wir vielleicht noch Zeit, um etwas anderes zu machen, aber wenn die Entwicklung immer schneller geht, haben wir immer weniger Zeit, um noch irgendwie etwas anderes zu machen, als uns einfach anzupassen.
Lass uns lernen, lernen,
ab. Gleichzeitig haben wir da die netten technischen Geräte, die alles können, die uns mit Feeds feeden, und wir reaktiv nehmen wir die Feeds auf, und wenn wir an diesen Geräten sind, wir reagieren auf Nachrichten, die reinkommen, auf interessante Artikel, die uns angezeigt werden.
Das ist eine
überall ist eine Reaktion.
Wir werden einfach gestopft mit Feed.
Und wir sind uns so gewöhnt, nur noch zu reagieren und kommen so weit weg von dem eben selbstwirksamen Kreativen. Und das merkst du am besten, wenn du die Leute einfach mal ohne Handy in den Wald schickst. Und sagst, jetzt gehst du drei Stunden laufen und erzählst mir nachher, wie es dir geht. Die leiden mindestens die erste Stunde. Ja, vor allem
du machst das manchmal,
ja, was? Nein, aber du kannst ein Selbstexperiment machen.
Ja.
Ich habe schon jüngst gehört, was sie eben ausprobiert haben. Ja.
Also ich mache das auch freiwillig, von dem her, ich wäre jetzt nicht so
ein Kandidat. Ja, du bist vielleicht auch ein bewusster unterwegs, oder?
Mhm.
Aber viele haben einfach Mühe damit, weil du stehst im Wald und es passiert nichts.
Mhm.
Und du hast das Gefühl, ja, jetzt kommen vielleicht noch wichtige Nachrichten rein im Handy, oder? Du hast das Gefühl, du verpasst etwas.
Ja.
Verpasst das Mail, du denkst, verpasst das Mail, du denkst, ich verbringe meine Zeit jetzt da unproduktiv in dem Wald.
Ja.
Ich arbeite nichts, ich verdiene nichts, ich habe keinen Sozialkontakt, nichts. Und das muss ich einfach laufen. Und dann leidest du einfach mal, weil einfach nichts reinkommt und das Hirn jetzt einfach nicht angetrieben wird. Und dann etwa nach einer Stunde bis zwei plötzlich schaltet das Hirn um und du bist plötzlich in einem anderen Modus. Du hörst plötzlich die Vögel pfeifen, schmeckst die Waldluft, hörst das Knirschen unter deinen Füßen und plötzlich bist du wieder in der Gegenwart, nimmst die Sachen wahr und fängst an, wieder so deine eigene Initiative zu ergreifen, deine Herrschaft über dich selber zu nimmst wieder ein und stürst dich wieder selber und entscheidest plötzlich, wo du jetzt hinlaufen willst und was jetzt noch anschauen willst. Dir fällt irgendein Blümchen oder ein Schmetterling auf oder was auch immer. Oder es kommen der Gedanken.
Genau, wo Platz haben plötzlich.
Genau. Und dann kommen eben auch die Sachen, die du die ganze Zeit verdrängst. Und dann kannst du natürlich auch Psychohygiene machen. Mhm. Das ist vielleicht dann auch gerade nochmal eine Runde brutal, weil dann Sachen aufkommen, die dir schlechtes Gewissen machen, die dich bedrohen oder was auch immer.
Ja, du bist plötzlich gut hässlich, lebst im Wald und dann bist du immer gut hässlich. Also passiert mir auch eine Wut und keine Ahnung, wieso.
Aber ich meine, gerade das im Wald laufen, das würde uns mega gut tun, wenn wir das öfters würden machen, gerade in der heutigen Zeit.
Mhm.
Das wäre natürlich auch so etwas, was natürlich Teil wäre für so eine Persönlichkeitsstärkung, dass man sich selber aushalten lernt, Zeit aushalten lernt und wie das in die kreativen...
Was hältst du von so Ideen, Meditation und Schulbringen?
Das kann auch Meditation sein, ja, durchaus. Bei der Meditation ist es natürlich so ein bisschen heikler, weil manche Eltern das Problem haben, dass das irgendwie esoterisch sein könnte, was überhaupt nicht sein muss.
Ja.
Kennst du wahrscheinlich den Sam Harris auch, so einen amerikanischen Philosoph. Er ist zum Beispiel, ich glaube, Atheist sogar, oder mindestens Agnostiker, und macht Meditationen, die völlig Ideologie und
leitet Meditationen.
Ja, hat so ein Ding, hat so eine App,
Okay.
Da kannst du runterladen, Meditations-App. Also das kann man durchaus ideologiefrei machen und Medizinforschung zeigt eigentlich schön, dass Meditation funktioniert.
Mhm.
Aber du kannst es eben auch so unterschwellig machen mit einem Waldspaziergang, das wäre etwas sehr Meditatives.
Ja.
Und, ist von dem her wahrscheinlich einfacher zum Umsetzen. Aber ja, da müssen wir dann auch mal noch
Schulleitungen. Kulturell gut verankert.
Politiker können dazu überzeugen, dass man die Schulzeit opfert für Waldspaziergänge, jeder allein für sich.
Mhm.
Aber eben, das sind dann so ein bisschen weitere Schritte in dem Bewusstseinswandel. Aber ich glaube, dorthin müssen wir so ein bisschen steuern, dass man wieder uns selber findet.
Und nochmal ganz schnell, bevor wir da abschließen, deine Idee ist schlussendlich, eine nationale Initiative zu starten.
Das wäre sozusagen die dritte Idee, ja, genau. Eine nationale Initiative,
wo versucht,
das Menschenrecht auf Persönlichkeitsstärkung verankert. Und ich habe mir zuerst das eigentlich so vorgestellt, dass es ein eigener Artikel in der Bundesverfassung wäre. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass da eigentlich schon einiges schon vorhanden ist.
Und ich noch eine Frage, was ist eigentlich schon da? Ja.
Und man müsste eigentlich eben bei den Kinderrechten müssen einfach noch zusätzliche Absätze einfügen bei der persönlichen Integrität, dass man die eben auch positiv formuliert, dass man nicht nur abwehrt von Verletzung und so, sondern eben auch die Entwicklung von Potenzial oder Abwehr von Missachtung von Potenzial, kann man
Das
auch negativ formulieren, oder? Dass man das Potenzial nicht einfach missachtet, sondern dass jeder das entfalten kann. Ich glaube, man könnte an verschiedenen Orten ansetzen, also verschiedene bestehende Artikel, dann auch bei der Bildung. Ich glaube, so bei diesen drei Artikeln mit Zusatzabsätzen, wo einfach die Leistungspflicht vom Staat verankert, dass er aktiv etwas dafür muss machen muss, im Bereich Forschung, im Bereich Begleitung von erziehenden Personen und im Bereich von Begleitung von Individuen in ihrem persönlichen Prozess. Dass dort Angebote muss ausschaffen. Da muss man gar nicht konkret vorschreiben, was das genau soll sein, sondern das weiss ich. Ich habe jetzt viel darüber geredet, aber ich weiss das auch nicht genau. Oder? Ich kann das auch alleine nicht wissen, das ist so ein grosses Feld, was dann der beste Weg ist. Das müssen wir dann im demokratischen Dialog müssen wir das ausarbeiten.
mal einen Kurs setzen.
Schritt für Schritt, ja. Genau, müssen wir das entwickeln.
Und eben, es ist ja immer auch, man muss ja nicht gewinnen, es
ja, genau, also, dass du das Thema ist, oder?
Ja.
Dass das die Leute wahrnehmen, hey, ja, wir haben da ein Potenzial, das brach liegt.
Ja.
Das ist wie ein Acker, der einfach nicht beackert wird. Also, das wuchert ein paar Unkräutchen drauf und dann ein paar schöne Blümchen, aber wir machen nichts daraus. Ja,
und genau, man verehren die Blümchen, die es geschafft haben, und die anderen reden wir lieber nicht drüber. Das tut mir nichts, ist ein bisschen der gesamtgesellschaftliche Kontext, Konsens. Oder die so super leistungsfähig sind, was auch immer gut aussehen, gesund sind, richtig leistungsfähig, so dass sie richtig können arbeiten und jederzeit da sind und parat sind und so. Das sind so unsere Helden, oder? Das sind so Promis und Politiker und so. Und dann hast du die ganzen Leute, die einfach gut arbeiten können, und dann hast du noch ganz viele andere, die überhaupt nicht schlagen können und kriegst es höchstens mit, wenn du mal irgendwie Zivildienst machst oder wenn du mal irgendwie mit der Kirche irgendwie aktiv bist oder irgendwie so. Und sonst kommst du nicht mit diesen Leuten in Kontakt.
Oder? Ja, oder so du siehst vielleicht, was sie dann
in Zürich siehst du dann auf der Straße und so. Aber ja.
Oder sie machen dann eben Demos oder sie wählen dann irgendwelche Protestparteien.
Ja, genau. Und das darfst du dann auch. Ja, genau,
und dort
hörst du nie vorne und dann plötzlich bam, ist irgendeine so Abstimmung.
Und dann haben wir vielleicht noch Tendenz, auf die Arbeit zu schauen, wie dumm das die sind und so. Dass sie zum Beispiel als Wähler, sozusagen als Schaf, ihren eigenen Wolf wählen. Und so, anstatt dass man uns wirklich auf die Menschen einlädt und dann zulässt, hey, was ist das, was euch fehlt, was wollen, was suchen wir. Ich glaube, das wäre eben das, was mir nötig wäre. Und dass man eben auch verhindert, dass überhaupt so Persönlichkeiten entstehen, die eben zum Beispiel wütig sind und Wutbürger sind, sogenannte. Und das entweder an den Wahlen oder auf dem Internet in irgendwelchen Foren dann rauskotzen, jetzt böse gesagt. So fühlt es sich dann an und es führt dann wieder zu ganz vielen Konflikten und bindet wieder ganz viele Ressourcen. Gerade eben auch im politischen Prozess.
Ist so körperliche Gesundheit, ja.
Ja. Ich glaube.
Also ich glaube, Stichwort Kotzen, dann aufhören, das ist gut. Nein, ich glaube, das längste Gespräch bis jetzt, aber ich habe schon fast gedacht, dass das für länger kommt werden.
Ich hätte noch nicht.
Ja, ich bin überzeugt, du hättest noch mehr. Hey, vielen herzlichen Dank, wir können es gerne auch nochmal wiederholen und so irgendwann.
Wenn wir es wieder fitter entwickelt haben.
Genau. Ja. Cool. Schön, dass du dabei gekommen.
Danke dir.